Es steht schon wieder ein Endspiel bevor für den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag in Leverkusen. Wie da so die Chancen sind und ja, wie wir vielleicht aus der Länderspielpause kommen, um das kleine Fünkchen Hoffnung am Leben zu erhalten. Darüber reden wir jetzt im Wölferradio.
Wölferradio, der VfL-Podcast. Mit Lenny Nero.
Ja, gefühlt schon wieder eine Ewigkeit her. Weh tut's trotzdem immer noch. Das 0:1, das unnötige 0:1 gegen den SV Werder Bremen hat die Lage ja nicht verbessert beim VfL Wolfsburg. Auch die Tabelle hat sich über die Länderspielpause überraschenderweise nicht verändert. VfL Wolfsburg 17. mit 21 Punkte, 3 Punkte Rückstand auf den FC St. Pauli, der den Relegationsplatz ja bekleidet. Und ja, Grund genug natürlich jetzt hier die Sendung nicht ausfallen zu lassen, sondern ja uns wieder gegenseitig Trost und Halt zu geben. Und das tue ich mit jemandem, der am Samstag auch mit mir am Mikrofon sitzen wird, gegen Bayer 04 Leverkusen in Leverkusen das Spiel dann kommentieren wird für Wölferradio Arena Live. Und das ist mal wieder Malte Truxius. Moin.
Ja, hallo, schön da zu sein.
Das sagst du doch jetzt einfach nur so, weil es stimmt doch gar nicht. Du wärst doch gerne unter anderen Umständen lieber da.
Ja, aber wir können ja damit anfangen, das Loch ohne Boden weiter auszugraben. Nützt ja alles nichts. Außerdem komme ich ja mit einem positiven Gefühl aus dem Wochenende. Da war ja Expertenforum für die Fan- und Blindenreporter der Bundesliga, der zweiten Liga, der dritten Liga und der auch teilweise Regionalliga. Deswegen da habe ich ja viele Fußballexperten getroffen und manche habe ich auch schon mal gefragt, wie die zweite Liga so ist. Scherzhaft, manche haben mich direkt darauf angesprochen, andere haben mit mir gelitten. Ein Potpourri, ein Blumenstrauß an Gefühlen von himmelhochjauchzend beziehungsweise von Mitleid und Häme bis hin zu Unterstützung.
Ja, da kannst du vielleicht gleich nochmal ein Sätzchen zu mehr erzählen zu der ganzen Geschichte. Aber erstmal die obligatorische Eintrittsfrage oder Anfangsfrage. Wie sehr glaubst du an den Klassenerhalt? Kannst auch eine Prozentzahl sagen, wenn du das möchtest.
Ja, Glauben ist was für Leute, die sonntags in die Kirche gehen. Da bin ich völlig raus. Ich halte mich da gerne journalistisch an die Fakten und die sehen nicht besonders gut aus. Und was macht der Mensch, wenn er nicht weiter weiß? Er setzt auf Erfahrung und eben guckt die Fakten an. Und wenn man da vergleicht mit den vergangenen Jahren, das sieht alles nicht so rosig aus. Deswegen mag ich da auch gar keine Prozentzahl sagen, weil die Zukunft zeigt uns auch immer wieder, dass da neue Wege gegangen werden können und es gibt Überraschungen und wir müssen ja einfach nur in unserer eigenen Vergangenheit rumkramen. 2009 ist es ja auch nie jemand nach Platz 9 in der Hinrunde noch Meister geworden, aber das sind natürlich dann auch immer die Leuchttürme der Unwahrscheinlichkeiten, die da hingeht, aber warum soll sich dies ja so passieren? Es sieht allerdings nicht unbedingt danach aus.
Ja, ich kann dir eine Prozentzahl sagen, wenn du das möchtest. 70% oder zu 70% ist der VfL Wolfsburg abgestiegen. Hat jetzt ja irgendwie die entsprechende Statistik ergeben.
Ja, ob es jetzt 55 sind oder 85, kann uns, glaube ich, auch egal sein. Nochmal, die Fakten und das, was man an Werten und Fakten ranziehen kann, spricht dagegen und dann ist mir eigentlich egal. Ne? Also die Waage liegt mehr auf der Seite Abstieg.
Mhm. Bevor wir da jetzt natürlich gleich dann nochmal tiefer einsteigen werden hier beim Wölferadio Podcast, lass uns einmal kurz auf das, was du gerade angerissen hast, zum Thema Wölferadio Arena Live. Das wissen ja die meisten von euch, die hier regelmäßig zuhören, dass wir das sozusagen als Clubradio nicht nur, sondern auch als Blinden- und Sehbehinderten-Reportage, Radio, wie auch immer man das auch bezeichnen möchte, natürlich hegen und pflegen und dann auch die Spiele des VfL Wolfsburg übertragen. Und da gibt es sozusagen dann ein Branchentreff, wenn man so möchte, wo dann sozusagen nochmal drauf geguckt wird, wie machen es denn eigentlich so die anderen? Da sind dann, hast ja gerade schon gesagt, aus der ersten, zweiten, dritten Liga da entsprechend Clubvertreter mit dabei. Also unsere Pendants, wenn man so möchte. Wie muss man sich das vorstellen, sowas? Also kommt man dann zusammen und dann hält da einer einen Vortrag oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, insgesamt waren es 28 Vortragende.
Ui,
okay. Es gab eine offene Runde, eine offene Bühne quasi, wo auch unser Podcaster, dein und mein Kollege Christian Ohrens, so einen kleinen Impulsvortrag gehalten hat. Da ging es halt einfach auch darum, wie sehbeeinträchtigte Menschen und eben blinde Menschen im Stadion einfach die Emotionen wahrnehmen und wie das auch in verschiedenen Stadien überall, also es ist wirklich fast in jedem Stadion anders. Bei uns ist es glücklicherweise so, und da hat Christian auch schön von erzählt, bei uns kann sich jeder überall hinsetzen. Aufgrund unserer Technik, die wir haben, ist es möglich, über das Handy in Echtzeit oder mit einer 0,5 Sekunden Latenz alles zu hören, aber im Prinzip ist das ja Echtzeit. Und das ist nicht überall so, in manchen Stadien, und da sind natürlich Veteranen, die da auch Sachen erzählen können. Mal bei zwei Menschen vielleicht hervorzunehmen, der Martin Feier, der ja auch schon häufiger Podcast-Gast war, und Jürgen Trede aus Hamburg. Martin macht, und das ist halt auch wieder etwas sehr, so ein Alleinstellungsmerkmal, der macht sowohl für den VfL Bochum als auch für den BVB das Radio. Und der hat auch so Geschichten, dass er einfach nur hinter den sehbeeinträchtigten blinden Menschen gestanden hat und einfach laut gesprochen hat. Und bei all der Lautstärke in Bochum, den das Spiel also eigentlich in die Ohren zu schreien, weil es halt so laut ist. Und was die dann auch teilweise für Technik haben und selbst gelötete Radiosender, wie es früher war, und dass sich halt die Menschen auch immer noch Kopfhörer abholen mussten. Das ist bei uns ja, jeder hat sein eigenes Endgerät und kann das hören, wo er will. Und das ist halt einfach total toll. Und bei beiden hatte ich auch noch einen Workshop, bei Martin Verortung, also dass wir immer auf Ballhöhe versuchen zu sein und welche Linien und welches Navigationssystem und wir da nehmen können und wie uns die Spiellinien und Begrenzungen helfen und wie uns manchmal einfach auch Worte helfen, dass wir schon sagen, linker Verteidiger, und schon weiß man, ne, welcher, wo sich der Ball vielleicht befindet. Und bei Brodas Reportagelabor, wo man einfach Szenen kriegt, die man gar nicht kennt, wie auch im Spiel, aber da ist noch das größere oder das größte Übel. Ich finde es mega stressig, wenn ich die Mannschaft nicht genau kenne. Und ins VfL-Spiel gehe ich natürlich, ne? Wir beide kennen unsere Spieler. Da musst du dann nur noch sehen, welche Aufstellung ist, und dann kannst du die beim Namen nennen. Und zwei Mannschaften, wo du die Spieler also nicht kennst, plus naja, die Bildqualität von den Monitoren war da auch nicht so gut. Das ist dann schon lustig, plus du kriegst einen fremden Partner. Ich hatte dann den Tillmann von St. Pauli. Das beim ersten Mal hat es nicht so gut funktioniert, beim zweiten Mal. Und man merkt, wie man sich dann auch mit den Kollegen eingruft, weil alle einen ähnlichen oder gleichen Standard haben. Und das ist halt einfach eine schöne Sache. Plus, naja, machen wir uns nichts vor, das sind einfach genauso durchgeknallte Typen wie du und ich. Und dann freut man sich einfach auch mal so richtig schön über Fußball dummes Zeug zu reden.
Ja, schöne und sinnvolle Sache auf alle Fälle. Und ich wollte das hier sozusagen auch nochmal als Nachweis gebracht haben. Also wir tun da einiges für, auch was den professionellen Standard letztendlich angeht. Und es ist natürlich nochmal gut, dann auch eine entsprechende Schulung dann auch zu bekommen und das Wissen dann auch mal weiterzugeben. Insofern eine ganz tolle Geschichte, dass es sowas gibt. Ja, und ja.
Würde gerne noch zwei Sachen vorheben, die halt auch, also ne, es ist am ersten Tag ist natürlich viel Übung und Workshops und so weiter, und da schmort man oder beziehungsweise da kocht man so ein bisschen im eigenen Sud, und am zweiten Tag sind dann wirklich auch Vorträge von außen. Da möchte ich die Annika Kost, Schiedsrichterin, mal erwähnen. Es sind immer irgendwie Scouts oder Schiedsrichter da. Vor ein paar Jahren war Lutz Wagner da, der einem auch mal so, und die dann auch mal aus dem Leben die Regeln erklären. Die Annika Kost hat dieses Jahr oder hat vergangenes Jahr das Frauenpokalfinale in Köln gepfiffen. Die pfeift sonst Regionalliga und zweite Liga, glaube ich, und bei den Frauen halt Bundesliga. Und dann war noch die ehemalige Bundestrainerin Steffi Jones auch da, die mal so aus ihrem Leben und so erzählt hat, und da nimmt die echt kein Blatt vor den Mund und hat, also ich glaube, beide haben auch gemerkt, was für eine positive Stimmung da ist. Man darf, und ich werde jetzt auch nicht alles erzählen, was die da so erzählt haben, aber wir konnten auch ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen, wo man auch so ein bisschen sensibilisiert wird, mal auf Schiedsrichter mehr Rücksicht zu nehmen. Und die Annika als Schiedsrichterin, selber Spielerin, dann durch Verletzungen natürlich jetzt nicht mehr so aktiv, meinte, sie war selber eine sehr, sehr streitsüchtige Spielerin.
Das sind sie ja meistens dann. Ne? Das ist so wie mit dem, weißt du, die ehemaligen Raucher, weißt du, das sind da die schlimmsten Nichtraucher.
Ja,
die haben mal die Seite gewechselt.
Und da meinten sie halt auch, sie hat vollstes Verständnis und sowas bringt sie auch ein. Und wir, also ich glaube, wir haben, glaube ich, auch alle mal so in diese Dashcam-Filme und Dokumentationen mal reingeguckt. Das ist dann auch oft ja eigentlich ein sehr netter Dialog. Und sie hat dann auch erzählt, dass meine Spielerin zu ihr gesagt hat, was muss ich denn noch machen, dass ich eine gelbe Karte kriege, um im nächsten Spiel gesperrt zu sein, damit sie im übernächsten Spiel, wenn es darauf ankommt, wieder da ist. Also dann, ne, das, wo ich immer gedacht habe, naja, ist das wirklich auch so? Aber es scheint dann auch oft ein taktisches Mittel zu sein, sich mal sperren zu lassen für ein Spiel, wenn es nötig ist.
Das ist auch so alt wie der Fußball oder seit es dieses Reglement sozusagen gibt. Aber schön, da auch mal die entsprechenden Einblicke zu bekommen. Und das zeigt halt auch, wie ja tief verwurzelt, ich meine, aus Spaß macht das, ja, machen das ja die anderen Vereine auch nicht, wie tief verwurzelt dann auch das, ich sag mal jetzt das Raden oder Radio, die Radiokultur, nenne ich es jetzt mal im Allgemeinen, aber natürlich auch der Inklusionsgedanke da entsprechend auch vorangebracht wird. Ja, gut.
Ich habe auch großes Lob von Steffi Jones gekriegt und naja, das nächste Mal dann am Lagerfeuer.
Das nächste Mal am Lagerfeuer, naja. Dann, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass du da für uns dabei gewesen bist. Jetzt müssen wir ein bisschen von dem romantischen Teil von wegen Lagerfeuer ein bisschen wegkommen und ins Fegefeuer einsteigen, um da die Analogie entsprechend zu bewahren. Ja, der VfL Wolfsburg, die Situation gerade bei uns und die Gefahr des drohenden Abstiegs. Um da jetzt auch mal wieder anzuknüpfen. Was macht denn das mit dir gerade im Moment? Also was mit mir macht, das habe ich schon öfter mal zu Protokoll gegeben, aber wie sieht denn das bei dir aus grundsätzlich?
In dem Punkt, ich versuche es natürlich einfach gedanklich von mir zu schieben und da tut mir, glaube ich, auch ganz gut, dass ich hier in Köln lebe und nicht ganz so nah dran bin. Natürlich versorgst du uns in unserer Wölfe-Radio-Gruppe auch regelmäßig mit Sachen und da muss ich einfach auch mal sagen, ich finde es einfach mega, wie sehr du deinen Frust und deine Wut in kreative Kraft umwandelst und da erfreust du mich immer wieder. Ja,
Galgenhumor nennt man das. Galgenhumor.
Ja, natürlich, ja. Und schwarzer Humor ist ja genau mein Ding. Da habe ich ja auch Bock drauf. Was soll man machen? Ich bin zu erwachsen und auch das Leben hat man schon zu viel mitgenommen. Ich bin kein Fußballfan noch nie gewesen, der jetzt das, was auf dem Platz passiert, bis zum nächsten Spieltag durch den Alltag zieht. Da gibt es einfach Sachen, die sind dann doch wichtiger.
Du kannst das von dir weghalten, willst du damit sagen?
Ja, tatsächlich, weil also, das nervt natürlich kolossal und das ist halt auch unbegreiflich und jetzt am Wochenende wurde ich ja auch ständig damit konfrontiert, im Prinzip so Sachen, wir haben ja auch unsere WhatsApp-Gruppe, da gibt ja jeder auch seinen Senf zu und seinen Frust lässt er da raus, was ja auch gut ist, geschlossener Raum. Und dann ist das auch schon wieder, sobald ich sowas abgelabert habe, dann ist eigentlich auch gut, dann kann ich wieder ruhig schlafen. Und am Wochenende wurde ich natürlich auch immer noch mal von mehreren Seiten befeuert, natürlich die ne, ein bisschen Häme, aber auch letztendlich war es ja sehr positiv, was man da von den Kollegen gehört hat. Ja, und dann redet man natürlich, und das war eigentlich auch ein ganz guter und fachlicher Austausch, wie kommt es zu solchen Situationen? Heute habe ich nochmal mit einem Kollegen gesprochen, der ist Fortuna Düsseldorf-Fan, der...
Der freut sich schon auf uns,
auch,
ja?
Nee, der meinte halt auch irgendwie, sieht er lieber andere Mannschaften absteigen und eigentlich ist er auch nicht so ein Freund von diesen Werksclubs, aber da hat er ja hier in der Region genug Feindbilder und er findet es tatsächlich schade, weil er eigentlich auch den Fußball, den der VfL auch immer mal wieder geboten hat, sehr schätzt und auch gut findet. Und natürlich auch unsere Erfolge, die uns dann auch gegönnt werden. Und das sind halt auch wieder sehr positive Sachen. Beeinflussen kann weder er es, noch du, noch ich. Und das ist halt eben so ein Ding. Also das war halt auch relativer Tenor. Wie können wir mit dem Kader dastehen?
Ja, naja, das ist die Frage stellt man sich ja sowieso.
Ja, runterrattern und wir jeden Tag kannst du es in der Zeitung lesen und keiner hat eine Lösung. Wir können nur hoffen, dass Dieter vielleicht doch irgendwie den berühmten Ruck durch die Mannschaft, was macht man mit dem Ruck? Durchblasen?
Ja. Vielleicht auch das.
Motto des Wochenendes war es auch, Sprichwörter definitiv falsch zu benennen. Deswegen, ne, da brechen wir jetzt nichts übers Knie.
Zwei Spiele ist Dieter Hecking.
Das war jetzt richtig.
Ja, super. Zwei Spiele ist Dieter Hecking jetzt da. Ein Unentschieden in Hoffenheim und eine Niederlage zu Hause gegen Bremen in diesem deklarierten Abstiegsendspiel. So möchte ich es mal dann auch beschreiben. Die Frage ist, gibt es einen Hecking-Effekt? Also dadurch, dass wir den Trainer nochmal getauscht haben, siehst du den? Hast du irgendwas auf dem Platz entdeckt, was dir da Mut oder eine Veränderung oder was weiß ich was macht, damit wir mal quasi so ein bisschen ins Sportliche reinkommen?
Wir haben es ja am Wochenende, als es passiert ist, auch schon in der Gruppe aufgelöst. Da habe ich ja noch reingeschrieben, dass ich doch irgendwie eine Verbesserung gesehen haben will. Du hast die Fakten aufs Tablett gebracht und das war leider gar nicht so. Ich fand aber doch, dass irgendwie gefühlt die Mannschaft, also meine Kritik der vergangenen Wochen und Monate war, oder fand ich immer wieder, und das war schablonenhaft, ab der 75. Minute oder früher brechen wir ein und man kann es vergessen. Wir können, also wir sind ja, glaube ich, die Mannschaft, die am meisten geführt hat und daraus noch eine Niederlage entstanden ist. Und ich hatte das Gefühl, dass wir diesmal auch 90, mindestens 85 Minuten laufen wollen. Vorher hatte ich eher das Gefühl, dass ab 66. Minute, 75. Minute da einfach das Spielen die Fitness nachgelassen hat und dann war es halt zu Ende. Wir haben ja, glaube ich, auch, du hast vielleicht eine Statistik, wie viele Gegentore wir noch in den vergangenen 75 Minuten bekommen haben. Und das ist halt für mich auch wieder so verwunderlich, dass solche Sachen, die man weiß, also ne, in der Meistersaison haben wir ab der 75. Minute nochmal zugeschlagen. Unter Oliver Glasner waren wir einfach auch fit. Eigentlich unter Niko Kovac auch. Und dass solche elementaren Dinge, eine Mannschaft nicht 90 Minuten fit zu halten, in der Vorbereitung trainiert wird, verwundert mich über die vergangenen Trainer, die da waren, die auch Vorbereitungszeit hatten. Ne? Also Daniel Bauer war für mich auch mit einer der ärmsten Säue, die da rumgelaufen sind, weil er diese Defizite in der Saison nicht mehr aufholt.
Ja, das ist auch müßig. Also sagen wir es mal so, du kannst jetzt, spätestens seit der Winterpause ist ja müßig. Du kannst am Kader nichts mehr ändern, du kannst jetzt nichts mehr trainieren. Da war jetzt noch sowas wie eine Länderspielpause. Du kannst da auch jetzt, also das ist jetzt nur noch Augen zu und durch. Und entweder klappt es oder es klappt nicht. Und deswegen, das ist mal so der eine Aspekt, der, wo wir vielleicht auch noch gleich kommen, ist ja fast noch der interessantere, was abseits des Platzes jetzt passiert, also oder auch was passieren müsste. Das, was sozusagen auf dem Platz passiert, das können wir gegen Bremen ganz nüchtern abhaken. Und von den Werten, von den reinen Werten her, darfst du dieses Spiel nicht verlieren. So, und ich habe mich am meisten gewundert, wenn nicht sogar aufgeregt, und das ist so ein Aspekt, ich weiß gar nicht mehr, wer genau das gesagt hat. Aber wir wussten, wer das erste Tor schießt, hat gewonnen. So, oder die Chance ist sehr, sehr groß, dass man dieses Spiel, dass derjenige dann das Spiel gewinnt, und es war leider Bremen. Und das ist etwas, was mir bei der ganzen Geschichte mit am meisten nicht gefallen hat. So nach dem Motto, das ist ja keine Gesetzmäßigkeit. Ja, das kann mal so laufen im Fußball, aber das scheint ja so zu sein, dass du in dem Moment dann vielleicht auch selbst gar nicht mehr an dich geglaubt hast. Scheiße, jetzt haben wir es 1-0 gekriegt, jetzt haben wir zwar noch Zeit und wir haben die, die viel bessere Bank als Bremen und so weiter und so fort, aber irgendwie, wissen wir ja eigentlich,
wenn die das erste Tor schießen,
dann brauchen wir gar nicht mehr weiter zu spielen. Dann können wir einpacken. So, und das ist etwas, das ist ein Mindset, das kann ich nicht nachvollziehen. Und entsprechend hat es dann ja auch, bis auf die, also immer, Wolfsburg hatte mehr Torschüsse, 11-8 gegen Bremen, bessere Passquote als Bremen, bessere Zweikampfwerte als Bremen, mehr Ballbesitz als Bremen und so weiter und so fort. Auch, die haben aus 0,38 Expected Goals haben die ein Tor gemacht, wir haben mit 1,06 es nicht geschafft. Also wir haben bessere Laufwerte erzielt, wenn auch nur knapp. Im Grunde ist das sozusagen pari ausgegangen. Also im Grunde ist es so ein Ding gewesen, es gab keinen Grund zu sagen, scheiße, jetzt haben die es 1-0 gemacht, dass du dann nicht zumindest noch einen Punkt holst zu Hause, der ja auch irgendwann noch mal wertvoll sein kann. Aber dieses, ich glaube, Also ich weiß nicht, glaubt die Mannschaft noch, glaubt da letztendlich, glauben die alle noch daran, dass das klappen wird? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber wenn ich solche Aussagen höre und nicht das Gefühl aufkommt, wir haben dann nochmal alles probiert, wo ich dir recht gebe ist, und das, diese Verbesserung habe ich dahingehend auch gesehen, was so das Thema, naja, also das Thema Einsatzbereitschaft, da würde ich jetzt mal sagen, da kann man jetzt der Mannschaft nicht zwingend einen Vorwurf machen, was das angeht. Also da hat man gegengehalten und so weiter und so fort, und wie gesagt, der Gegner war auch schlagbar. Mich hat das aber halt irritiert, dass offensichtlich dieser Glaube nicht da ist, und wenn jetzt einer kommt und sagt, das hat jetzt irgendwie was mit, ja, was mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun, das ist mir alles zu kurz gegriffen, was das angeht, weil es auch die Chancen waren ja da. Ja, es ist ja nicht so, dass du aus dem Spielverlauf gesehen hast, okay, wir kommen da nicht mal in den Strafraum bei denen rein oder so. Im Gegenteil. Also insofern will ich das schon mal einmal jetzt hervorheben, dass es da vielleicht einen Hacking-Effekt gegeben hat. Aber er ist natürlich, das ist kein Funken, das ist ein Fünkchen, wenn es hochkommt.
Ja, das reicht natürlich nicht, um in der ersten Fußball-Bundesliga zu bestehen. Ich will der das gesagt hat, den ich großartig verteidigen, ich versuche es nochmal einzuschätzen. Lars, die sind, und ich würde uns beiden ja mal als gelernte Journalisten dazu zählen, rhetorisch jetzt nicht solche Formel-1-Fahrer wie wir beide. Dass da mal sowas rausrutscht, und ich glaube, das war nicht so gemeint, sondern einfach nur sinnbildlich irgendwie, das darf eigentlich natürlich nicht passieren, weil es ist nun mal Profifußball und da sollten sie besser geschult sein. Aber das ist eine Aussage, die können wir jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Da können wir immer irgendwas rausziehen, was doof ist. Ob das wirklich das Mindset ist, hoffe ich nicht. Es scheint natürlich so, weil es so gesagt ist, dass es so gemeint war, tut man demjenigen, der es gesagt hat, vielleicht auch nicht ganz so recht. Aber ich bin da auch natürlich absolut bei dir, darf eigentlich nicht gesagt werden, weil das klingt dem schon nach Aufgabe vor überhaupt Aktion. Und da muss man irgendwie, ja, wir haben gekämpft, wie wir konnten. Das Selbstbewusstsein, glaube ich, weiß jeder, wenn dein Selbstbewusstsein schon im Keller ist, dann funktioniert vieles nicht ganz so, weil ja, der Kopf dir eben, ne?
Mag alles sein, aber was natürlich auch nach wie vor immer noch so in die, und so ist ja auch das Tor entstanden, ja, so nach dem Motto, dieses, ich habe diese, weil du es von angesprochen hast, ich habe diese Szene ja auch gepostet, ich habe das auch nicht nur bei uns in die Gruppe getan, sondern hinterher eigentlich auch nochmal bei Instagram zur Diskussion gestellt und habe mich gefragt, wie zum Geier, ich hatte eigentlich noch ein schlimmeres Schimpfwort, ja, wie kann es sein, dass bei einer 6:1 Überzahl im Strafraum, ja, in Ballnähe, da überhaupt einer zum Abschluss kommt, also ein Stürmer gegen zwei Innenverteidiger da eigentlich ohne Probleme und ohne Gegenwehr zu Werke gehen kann und nach dem Abschluss immer noch 2 Meter Sicherheitsabstand um sich herum hat. Das ist etwas, wo ich sage, also das ist keine Bundesliga-taugliche Abwehr. Das muss man klar so sagen. Ja, dann fälscht er den auch noch so ab. Nicht das erste Mal übrigens in dieser Saison. Ja, so unglücklich abgefälscht, dass da Grabara sich lang machen kann, wie er möchte. Und ausgerechnet in dieser 0,5 Zentimeter Lücke geht der Ball durch, so ungefähr, dass er da nicht richtig rankommt. Aber vorher auf dem rechten Flügel den da einfach laufen zu lassen, die Flanke flach nach innen bringen zu lassen und dann kann der da quasi schalten und walten, wie er möchte, und hat sich gedacht, scheiße, ich habe ja gar keinen, den ich anspielen kann, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ach, ich schieße einfach mal aufs Tor, dann habe ich zumindest einen Abschluss. Ich glaube, der hat da selber nicht mitgerechnet, dass der Ball reingeht, der Bremer Stürmer. Und ja, das wirkt so, das ist so demoralisierend, dass es kracht, weißt du, das ist so, ja, ne? Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll, mit so einer Geschichte.
Nee, weil sich natürlich auch das in eine Kette einfügt, die ja seit Wochen auch schon durchgeht. Die beiden Elfmeter, was war beim Spiel gegen Hamburg?
Ja.
Auch, also wir könnten jetzt böse sagen, das hat Dieter Hecking natürlich genauso trainiert. Naja, gegen Hamburg war es ja noch Daniel Bauer. Natürlich nicht. Aber da kannst du natürlich auch gegen die individuelle Blödheit, sage ich jetzt mal so ganz klar, kannst natürlich, da ist dann auch kein Kraut gegengewachsen. Und ich kann mir dann auch, und als du das gepostet hast, ich meine, ich hätte nur 5 Spieler gezählt, aber
plus Torwart.
Sei es drum, ja, sei es drum. Ich kann dann nur mit.
Das heißt, die Hälfte der Mannschaft steht da um den Schützen rum.
Das ist der gleiche Strafraum, wo Grafitsch sein Hackentor gemacht hat. Da hat er auch.
Nee, das war auf der anderen Seite.
Ich meine, das wäre auf der Seite gewesen. Aber ne, so. Das muss an dem Strafraum liegen. Ja, ne, das war einfach, also wieder so ein typisches Kollektivversagen in Form von 3 Leute haben mindestens im Tiefschlaf gelegen. Und, ja, das passiert dir, beziehungsweise sowas passiert leider genau in den Situationen, wo du da unten
ja hängst. Und dann kriegst du halt noch.
Davor gruselt es mich auch am Wochenende.
Ja, und dann kriegst du noch so eine gelb-rote Karte in der letzten Minute rein. Moritz Jens, designierter Abwehrchef. Ich mache das Fass jetzt nicht nochmal auf, weil sonst sage ich Sachen, die ich hier dann auch letztendlich bereue. Ja. Am Ende musst du jetzt die Abwehr wieder umbauen und du hast eine, ja, und das ist ja etwas, was sehr forciert wird. Daniel Bauer hat es ja auch dann schon gemacht gehabt. Also Dieter Hecking behält sozusagen die Fünfer- oder Dreierkette bei. Ja, muss jetzt wieder umbauen, weil Jens Gelb-Rot gesperrt gegen Leverkusen fehlen wird. Das spricht ja dann wieder dafür, dass Wavro wieder zurückkehren wird. Jetzt auch kein Garant gewesen für großartige Stabilität. Koulirakis Belosian, der mir da hinten als Neuling noch relativ mit am besten gefällt. Und dann hast du Schienenspieler mit Kombedi und mit Mele. Ja, also das wird jetzt, weil das ja auch ein ganz anderes Spiel werden wird und ein ganz anderer Gegner bei 04 Leverkusen, das wird harter Tobak. Also ich habe so das Gefühl, Malte, wir schlagen uns bei ganz vielen Sachen gerade irgendwie immer auch irgendwie selber.
Ja, aber auch keine neue Erkenntnis in dieser Saison.
Ja, aber in dieser entscheidenden Phase ist ja genau das, was ja eigentlich, weswegen willst du denn dir nochmal, also du hast ja den Trainer gewechselt, um nochmal einen neuen Impuls zu setzen. So, jetzt kommt er, guckt sich das an, klar, die Zeit ist knapp und kurz und so weiter, holt da einen glücklichen Punkt in Hoffenheim, verliert das Endspiel gegen Bremen. So, die Köpfe gehen runter, hinterher heißt es, wir haben hier eine Situation, wir wussten genau, wenn wir in Rückstand geraten, dann ist ja eigentlich quasi durch. So, die haarsträubenden Abwehrfehler sind beibehalten worden und vorne machst du die ganz klaren Sachen nicht oder wie Mo Amura, der einfach nur zurücklegen muss. Klar, bei höchstem Tempo sagt sich immer so leichter mit dem Pilz auf der Tribüne, ja, dass er da Jonas Wind in der Mitte nicht sieht, der den Ball nur ins leere Tor schieben muss. Aber das sind doch alles Indizien, dass du halt sagst, also sag mal, wollen wir hier Golf spielen oder wollt ihr mich verarschen?
Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, das sind die Fakten, die wir alle sehen. Jede Woche, jedes Spiel war, oder die meisten Spiele, und die ich gesehen habe und die ich also live im Stadion gesehen habe, waren schablonhaft gegen die Gegner. Wir haben das ja auch schon in der Hinrunde hinlänglich auch immer zwischendurch. Eine Halbzeit haben wir mal gut gespielt, die nächste Halbzeit nicht. Manchmal war es die zweite Halbzeit, wo wir besser gespielt haben, manchmal die erste. Und wir haben es ja oft vorher mit Ansage auch uns schon gesagt, jetzt muss der Gegner einfach nur giftig werden, draufgehen und wir fallen dann um, wie die Fliegen von der Wand quasi. Das ist einfach deprimierend und nicht schön. Und solche Fehler, ne, passieren dann auch und zuhauf und immer wieder. Und da machst du auch keine eigenen Buden. Und Endspiel gegen Bremen, Endspiel war auch schon gegen Hamburg. Und also das sind eigentlich schon seit der Rückrunde sind das ja Endspiele. Ja. Nervt halt kolossal.
Und trotzdem
kommen dann immer wieder einfach, ne, diese individuellen Fehler. Das einzige, wirklich der einzige kleine Lichtblick war, ich habe es wirklich so empfunden, dass ein wenig mehr Leidenschaft da war, dass wirklich nicht nach der 75. Minute das Spielen eingestellt wurde und man sich dann so seinem Schicksal ergeben hat. Natürlich mit dem Potenzial eines Kreisligisten gefühlt, der auch nicht weiß, wie er jetzt nur noch zum Torerfolg kommt. Weil, ne, und dann befeuern solche Aussagen wie, wer das erste Tor schießt, der hat ja eh gewonnen, solche Unterstellungen dann nochmal mehr. Vielleicht sollten sie ein kleines Motivationsvideo von den Frauen zusammenschneiden, die natürlich gegen Union Berlin auch nicht gerade eine Supermacht, aber der Frauenfußball wird jetzt auch gerade so ein bisschen näher, rückt näher zusammen, da nochmal in Unterzahl das 3-3 rausholen mit eben auch rote Karte gegen die Torhüterin, natürlich auch irgendwie eine geile Geschichte. Da funktioniert es, was Mentalität angeht. Und vielleicht
ja, übrigens nicht zum ersten Mal. Also ist ja, ne, also ja. Das heranzuziehen, also wir wissen, das ist doch das, was ich meinte. Das ist doch jetzt nur noch Augen zu und durch. Wenn wir jetzt irgendwie noch erwarten, dass diese Mannschaft zu einer Mannschaft wird und sich jetzt auf einmal die Tugenden an den Tag legt, die sie dreiviertel der Saison haben vermissen lassen. So, dann kann das funktionieren, dann ist das meinetwegen auch das berühmte Fußballwunder und am Ende haben sich irgendwie alle am Riemen gerissen und was weiß ich was und dann geht das vielleicht noch gut aus. Aber die Situation ist ja eigentlich eine andere, vor allen Dingen, wenn man sich das dann auch nochmal anschaut. Ich will da auch gar nicht jetzt großartig drauf rumreiten, sondern es geht jetzt eher darum zu gucken, was können wir denn machen oder was kann Dieter Hecking auch machen für die kommenden Spiele. Jetzt dann auch als allererstes dann gegen Leverkusen, weil sich ja gewisse Sachen von selbst ergeben. Interessant ist halt aber auch zum Beispiel unsere Einwechseltaktik, ja, gegen Bremen. Ja, da hast du Wimmer gebracht, da hast du Maier gebracht, da hast du Chiyogai gebracht, da hast du Arnold gebracht, der ja in dieser Phase auch fehlt dahingehend, weil er angeschlagen ist, dann hast du Dagim gebracht. So. Auf der Bank verblieben sind Müller, Wawro, Gerhard und Pečinović. Also klar, dass den Jannik Gerhard nicht noch reinschmeißt, wenn du hinten liegst, das kann ich noch sogar ein Stück weit nachvollziehen. Aber warum du einen Mittelstürmer wie Pečinović, also auch noch jemanden, der den du da im Strafraum anspielen kannst und so weiter, auch hoch im Zweifel, wenn du die Brechstange auspacken musst und so weiter, warum du den nicht bringst, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Also das sind so Geschichten, also da erwarte ich eigentlich auch ein Stück weit eine schlauere Wechseltaktik oder so. Oder dass du zumindest das Gefühl hast, hinten raus, scheißegal, wir bolzen jetzt die Bälle einfach hoch rein und vielleicht passiert nochmal irgendwie was, ja, was das angeht. Aber wie gesagt, nochmal drauf zu gucken, wie stellen wir uns jetzt auf, dann im 3-4-3, wenn du so willst, kehrt dann Arnold wieder zurück, weil er wieder fit ist über die Länderspielpause, muss dafür ein Sousa raus, bleibt Arnold auf der Bank, ja, und wie sieht's quasi vorne aus, ja, darf Amura da nochmal, wie gesagt, ran oder nimmst du da jetzt, wie gesagt, nochmal einen anderen Spieler mit rein. Ne, wie baust du die Abwehr um? Ist es dann tatsächlich Wawro, Koulirakis und Belancien oder wie wird sich das darstellen? Das sind so die Fragen, die mich beschäftigen. Wie siehst du das?
Ja, es sind aber auch Fragen, die beschäftigen mich nicht, weil ich alles drehen. Naja, da kann ich ja drehen und wenden, was ich will. Ich entscheide es eh nicht. Und du kannst.
Aber du hast eine Meinung. Du kannst ja eine Meinung haben.
Meine Meinung ist, nimm jeden Spieltag diese Saison und von mir aus auch noch aus der vergangenen Saison und gib mir eine Mannschaftsaufstellung und jede Mannschaftsaufstellung, die du mir zeigst, kann ich dir sagen, warum die auch verkackt. Also wir können uns mit negativen Beispielen gerade zutapezieren.
Genau, dann ist die Frage, aber was ist denn die Möglichkeit? Welche Impulse?
Ja, das kann ich dir. Im Prinzip kann man auch die Auswechslung von Pečinović erklären. Ne? Vielleicht war der auch platt.
Der war nicht der ist nicht eingewechselt worden. Der saß auf der Bank 90 Minuten.
Okay, jetzt hab ich es einfach verpeilt, weil ich an ein anderes Spiel gedacht habe. Aber du kannst das so und so machen. Ich würde dann eigentlich auch mit der Brechstange, vielleicht hat Hecking gesagt, ja, doch noch ein bisschen Stabilität, damit wir voll ins offene Messer laufen. Ich weiß es nicht. Ich habe aber auch in der Vergangenheit jetzt, also diese Saison, genug Auswechslungen oder Nicht-Einwechslungen gesehen, wo ich auch gedacht habe, warum, wieso, weshalb. Ich glaube, dass natürlich Menschen wie Christian Eriksen und Maximilian Arnold unserer Mannschaft eine Struktur geben und einen Halt geben. Und man sieht das im Prinzip, finde ich jedenfalls, bei Christian Eriksen mehr und mehr, wie ballsicher der ist, wie viel Ruhe der auch mit reinbringt, wie, was für ein gutes Auge der hat. Plus natürlich dann so eine Kante wie Max, der ihm dann zur Seite steht. Ich glaube, Vini Sosa kann das auch. Der ist vielleicht noch nicht so ganz an die Bundesliga gewöhnt. Ich finde, Pečinović ist einer, den hätte ich die ganze Saison eigentlich gebracht, um ihn auch damit dahingehend aufzubauen. Weil Jonas Wind war eh verletzt. Jetzt kann man überlegen, ob man die beiden zusammenbringt. Aber bringt das was von Anfang an? Ich glaube nicht. Du musst dann vielleicht noch mal mit ein bisschen Qualität von der Bank kommen. Dann, warum kommt man dann erst mit der Qualität von der Bank, in der 75. Minute? Warum macht man die Taktik nicht schon mal ein bisschen früher, wenn man sieht, das haut nicht hin? Das sind alles Stellschrauben, die kann man, glaube ich, ziehen. Was den Umbau der Verteidigung angeht, ja, wenn du dich natürlich selber schwächst und am Ende der Saison, ab dem 25. Spieltag, ist es nun mal so, dass die Innenverteidiger und die Verteidiger in der Bundesliga und auch die defensiven Mittelfeldspieler einfach gelb-rot gesperrt sind, mehr und mehr in jedem Spieltag. Das geht jeder Mannschaft so. Außer Per Mertesacker, der, glaube ich, nie eine gelbe Karte gekriegt hat. Dann musst du halt umbauen. Das weiß aber auch jeder Trainer. Dafür ist auch jeder Trainer im professionellen Fußball, glaube ich, muss der was in der Schublade haben. Wenn nicht, muss ich an der gesamten Struktur zweifeln. Und dahingehend, ja, baut sich dann sozusagen eine Aufstellung auf, wie die trainiert haben, ob Training überhaupt noch ein Indikator ist, wen ich aufstellen kann, kann ich dir auch nicht sagen.
Ja, aber
möglicherweise brauchst du auch jemanden, brauchst du einfach, ja, also jetzt mal gefühlt und in Anführungszeichen in der Woche lieber ausruhen und dann volle Pulle am Wochenende, ist natürlich kein professioneller Weg.
Mhm. Gut, also am Ende des Tages ging es mir darum zu gucken, was können wir, ich habe jetzt hier auch eine gelbe Kartenstatistik rausgezogen, da ist der VfL irgendwie im unteren Tabellendrittel da, Anführungsstrichen, beheimatet, 52 gelbe Karten, das ist so ungefähr die Range, die Stuttgart in dieser Saison erreicht hat, während so Mannschaften, die unten mit drin stehen oder die eigentlich in unseren Regionen, die deutlich mehr, also Augsburg ist da Spitzenreiter mit 66 gelben Karten, ja, also die gehen da offensichtlich ganz anders hin, ja.
Haben wir auch oft genug bemängelt, warum haben wir keine einzige gelbe Karte? Wie körperlos kann man eigentlich spielen und dann noch verlieren?
Ja, und jetzt kriegst du mal eine gelbe Karte, kriegst die gelb-rote noch oben drauf und kannst Anführungsstrichen wieder umbauen. Alles sehr, sehr unglücklich. Okay, wir nehmen mit, also wenn es einen Impuls geben sollte in dem Sinne, dann haben wir noch ein paar Baustellen ausgemacht, die man durchaus vielleicht schon in der Länderspielpause jetzt angegangen ist. Und ja, vielleicht ist das ja auch eine neue Chance, wenn du die Abwehr umbauen musst, weil ja, viel ungeschickter kannst du dich auch teilweise da nicht anstellen. Das muss man leider auch so sagen.
Man kann auch reinschmeißen als Fan, warum nicht Marius Müller bringen?
Ja, weil Kamil Grabara zu...
Ja, auf dem Papier ergibt das, oder ne, so in der Theorie ergibt das für mich auch Sinn, weil der Marius dann mit Sicherheit auch ein Lautsprecher ist, der einfach die Jungs vorne zusammenpfeift. Kann dann auch wieder genau den gegenteiligen Effekt haben. Wir wissen es nicht. Ich glaube, Kamil Grabara hat in den letzten Wochen gezeigt, dass er wirklich ein Rückhalt ist. Vielleicht brauchst du aber einfach auch mal einen Lautsprecher, oder vielleicht ist es auch das, was der Mannschaft fehlt, einfach mal einer, der Kante gibt. Ich glaube, Maximilian Arnold ist eine Kante, aber ist doch auch ein sehr diplomatischer.
Ja, und Kamil Grabara gehört zu den Top Ten in der Bundesliga, was die was gehaltene Schüsse und so weiter angeht. Also es gibt keinen großartigen Grund, da jetzt was dran zu ändern.
Keinen praktischen Grund, den irgendwie draußen zu lassen.
Genau.
Ja, das ist also eine emotionale Entscheidung. Und ich glaube, genau da, in diesem Dilemma hängt Dieter Hecking gerade. Was ist emotional vielleicht dann der bessere Türöffner? Und wo muss ich einfach auf das Gerüst und die Professionalität der Könner und der ersten Garde sozusagen drauf zurückgreifen. Deswegen, ne, ich wollte das immer, wenn ich das so höre, ja, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren, aber ob es Sinn ergibt.
Ja, also ich würde würde ich jetzt nicht großartig, ehrlich gesagt, rumbauen. Also es macht jetzt auch wenig Sinn, auch wenn die Diskussion, hatte ich auch mit Jan schon hier auch im Podcast, ob das dann sozusagen alles Impulse wären, die sozusagen der Mannschaft nochmal mehr geben, außer eine ja solide Leistung, möchte ich mal sagen, beziehungsweise da sind auch Paraden dabei, insbesondere auf der Linie und auch die gehaltenen Elfmeter, die dafür Kamil sprechen. Also wenn das runtergehen sollte, liegt es nicht zwingend am Keeper, wollte ich sagen.
Ja. Da liegt es auch nicht an den vergangenen 5 Spieltagen, sondern liegt es an, ja, im Prinzip reicht das ja.
Deswegen lass uns mal gucken, Malte, das wie beim Sportlichen sowieso begrenzter Einfluss und offensichtlich ja immer noch genug zu tun, um dieses kleine Fünkchen vielleicht nochmal irgendwie doch anzuheizen und im Bewusstsein, dass die Aufgabe gegen Leverkusen ungeheuer schwer wird am Samstag. Aber lass uns bitte nochmal auch drüber sprechen, was so drumherum passiert. Insbesondere, was so die zukünftige Ausrichtung angeht und auch die Situation insbesondere das Verhältnis Fans und Mannschaft. Gegen Bremen und auch im Vorfeld wurde ja auch diskutiert, ob es überhaupt noch eine weitere Unterstützung geben sollte. In Hoffenheim gab es keine, in Bremen gab es dann aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute, auch im Vorfeld ausgehandelte Geschichte, wo alle, ich sag mal, die organisierten Fans, auch die Ultras, da nochmal zusammengekommen sind, sich ausgetauscht haben und gesagt haben, so, wir versuchen jetzt nochmal was, aber wo auch die Ultras vorm Spiel nochmal sehr deutlich gemacht haben, warum und weshalb man das macht und warum man auch jetzt weiter unterstützt, dass es da um den Verein geht und nicht um irgendwelche Spieler und dass sozusagen, man feiert sich nicht sozusagen selber, aber man feiert sozusagen den Verein, die eigenen Farben, unabhängig davon, was die da unten auf dem Platz fabrizieren, weil darum geht es letztendlich. Jetzt soll es dann, wir zeichnen ja am Dienstag auf, soll es dann morgen noch einen großen Fantermin geben mit Dieter Hecking, mit Pirmin Schwegler und mit Diego Benaglio, wo Fans die Möglichkeit bekommen, da zur Aussprache beziehungsweise dann auch um Fragen zu stellen. Wenn du das jetzt alles so hörst, Malte, zweiteilige Frage. Erstens, hast du das Gefühl, dass emotional das Tischtuch da ein Stück weit zerschnitten ist? Wenn man dann auch solche Aktionen hat wie vor dem oder während des Spiels und rund um das Bremen-Spiel. Und was versprichst du dir von so einem Fantermin jetzt quasi in der zum Ende der Länderspielpause hin?
Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Das halte ich für eine gute und professionelle Herangehensweise, dass man sich denn den Fans auch mal stellt. Und zwar mit den entscheidenden Personen, die nun mal da sind, plus natürlich klar Diego als Vereinsikone und natürlich unser Titelsammler, dass die sich da den Fans stellen, um auch sich dahin zu stellen, um das mal abzufangen, was da an Frust sich so aufgebaut hat und in den Dialog zu gehen. Da werden, ne, das werden die mit Sicherheit auch so sein, da wird, glaube ich, keine Eingebung kommen, die jetzt alles umschmeißt und so gewinnen wir jetzt jedes Spiel. Aber dass man sich den Fans stellt, die ein absolutes, und das haben wir ja auch, Frustpotenzial haben. Und eben da auch in den vergangenen Jahren haben wir beiden ja auch festgestellt, und wir waren jetzt auf den Fantreffen da immer vor den Spieltagen, die jetzt so waren, es ist ja viel passiert und es ist auch also viel, viel Positives passiert, auch bei den Auswärtsspielen. Und das ist ja einfach auch gut, dass dann der Fan auch mal sagt, jetzt haben wir keinen Bock mehr, weil irgendwie kommt nichts rüber von dem, was wir so bringen. Kann man verstehen, führt natürlich eigentlich eher wieder zum Negativen. Wenn du die nicht supportest, dann bringt das denen auch keine zweite Kraft. Aber trotzdem, die spielen nicht nur für die Fans, sondern auch für sich und ihr Image. Und die wollen ja auch nicht als Loser dastehen. Und da sind sie halt eben auch Fußballprofis und haben da auch...
Ja gut, das haben wir ja schon öfter diskutiert. Das ist der Punkt. Die gehen ja nicht auf den Platz und sagen, wir verlieren freiwillig, so nach dem Motto. Aber sie sind nicht bereit, alles dafür zu tun, um ein Spiel zu gewinnen. Das ist ja die Quintessenz dieser Saison.
Mal als Vergleich, wenn ich so ab und zu mal dann auch zu den Grizzlies gehe und wenn die auswärts spielen, da sind ja noch viel weniger Fans. Die sind immer allein auf weiter Flur. Und wenn dann zu auswärts spielen unsere mal keine Unterstützung kriegen und dann vielleicht auch mal im Heimspiel, ja, dann müssen die das halt mal aushalten, dann müssen sie tatsächlich die Augen zu und durch Mentalität und jetzt zeigen, was dem mal richtig. Dass die Fans sich jetzt natürlich und die Fanszene dafür entschieden hat, weiterzumachen, ist ein positives und richtiges Signal, weil was soll passieren, dann kommen die alle nicht und dann ist Totentanz und wir machen uns noch mehr zum Gespött der Liga. Weil wir bedienen dann auch noch genau das Klischee, was uns immer wieder vorgeworfen wird, keine Fans und so weiter. Und das Witzige da zum Beispiel auch ist am Wochenende bei dem Blindenreporter oder bei dem Reporterforum passiert, Spielszenen aus anderen Spielen und Anpfiff zweite Halbzeit und dann siehst du in Hamburg im Unterrang keine, also ganz so eine Handvoll Menschen sitzen, weil alle schön noch irgendwie bei Schnittchen in einer Lounge sitzen. Also
ne, gut, das hast du aber überall. Das hast du bei Bayern auch.
Das zeigen sie dann auch nicht irgendwie, sondern immer nur bei uns die leeren Ringe.
Das stimmt.
Das Klischee, wo schon jeder in die gleiche Kerbe schlägt, wo ich dann auch nur sage, ich könnte im Strahl und so weiter. Fanunterstützung ist wichtig und ein elementarer Bestandteil des, ich nenne es jetzt mal so salopp, des gesamten Zirkus. Und das kann ja, glaube ich, und du hast ja, glaube ich, schon mit mehr Spielern gesprochen als ich, aber jeder sagt ja, dass das dir nochmal von 1, 2, 3 bis 50% oder 100% mehr Schub gibt. Und gerade in so einer Phase, das ist einfach so, dass du da die Unterstützung brauchst. Natürlich aus Fansicht, wenn da doch nichts rüberkommt, die ruhen sich auf was aus und ja. Da kommt es ja auch, die sollen mal ihre Schuhe selber putzen und nicht den
Zirkus. Ja, und wenn Magath da wäre, würde er die bis zum Kotzen mit dem Medizinmann scheuchen. Also die ganze Fanromantik, die jetzt auch nicht weiterhilft. Ja, ja. Aber du wolltest die erste Frage noch beantworten, ob das Tischtuch zerschnitten ist.
Shit, meistens ist ja dann so, dass man da sagt, dass der Fragende die vergisst, Tischtuch zerschnitten. Dafür bin ich tatsächlich zu weit weg, das irgendwie festzumachen.
Dann gebe ich dir eine kleine Orientierungshilfe.
Ja, Tischtuch zerschnitten, woran soll ich das festmachen? Die haben bei dem einen Spiel nicht unterstützt,
genau.
Bei dem anderen dann wieder. Dann kann das Tischtuch nicht zerschnitten.
Ja, aber die Plakate hatte ich ja zitiert, im Sinne von, da sind Spruchbänder entrollt worden, von wegen wir supporten nur für unseren Verein und nicht für irgendwelche Spieler. Das war so sinngemäß das. Und ich kann auch nochmal aus dieser Erklärung, die von der aktiven Fanszene entsprechend zitieren.
Ja, aber wenn dann die Mannschaft gewinnt, klopfen sie alle wieder den Spielern auf die Schulter.
Ja, warte. So einfach ist es nicht. Deswegen will ich da einmal, weil das geht tiefer. Darauf will ich hinaus.
Okay.
Jahr für Jahr wird, also es ist jetzt nur ein Zitat, also ein Auszug aus der längeren Erklärung. Wir hatten aber seitdem noch nicht die Gelegenheit, das entsprechend zu thematisieren. Jahr für Jahr wird der Umbruch ausgerufen, viel investiert und große Ziele formuliert. Jedoch ohne nachhaltigen Fortschritt. Es fehlt an einer klaren Linie, an Konsequenz und daran, dass Verantwortung übernommen wird. Es fehlt an einer Philosophie für unseren Verein, die von allen nachhaltig verstanden und gelebt wird. Arbeit überbezahlt, Fußball konzeptlos, Leidenschaft basisfremd. Wir haben genug von Spielern, deren Einsatz und Haltung fehlen. Wir haben genug von Verantwortlichen, die diesen Verein nicht verstehen. Wir haben genug von Maßlosigkeit, fehlender Verantwortung und realitätsfremden Zielsetzungen. Einsatz ist keine Handlungsmasse. Wer nicht bereit ist, alles für den VfL zu geben, ist hier unerwünscht. Das ist das Statement der Fanszene. Der Hardcore-Leute, nicht nur der Ultras, sondern auch der organisierten Fanclubs. Ich war selber mit dabei, als der Forderungskatalog sozusagen entwickelt worden ist und von den Fans entsprechend thematisiert und adressiert worden ist. Das riecht oder das klingt jetzt nicht, also das sind jetzt keine versöhnlichen Töne, möchte ich mal ganz ehrlich, möchte ich mal jetzt sagen, in dem Sinne. Deswegen nochmal die Frage, jetzt wo du das hörst, Tischtuch zerschnitten oder nicht?
Da steht einer am Tisch mit einer Schere, würde ich mir jetzt mal sagen. Tischtuch zerschnitten, wenn wir jetzt 3 Spiele gut spielen, vielleicht auch noch gegen Leverkusen. Also ich würde jetzt mal sagen, aufgrund der Tabellensituation verlieren wir eher gegen Leverkusen, als dass wir gewinnen. Holen wir da einen Punkt und mit einer kämpferischen Leistung und lassen dann auch nur mal ein emotionales Unentschieden werden, dass wir in der letzten Minute noch irgendwie das Tor zum Ausgleich machen. Dann rückt die Schere fürs Tischtuch mehr und mehr ins Hintertreffen. Das nächste Spiel, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, das ist dann gegen
Frankfurt.
Wenn wir da auch möglicherweise sogar 3 Punkte holen, dann wird sich das mehr und mehr wieder zum Guten wenden. Dass die strukturellen Probleme und die Probleme im Hintergrund nicht von der Hand zu weisen ist, sollte jedem klar sein.
Genau, aber ist das jetzt eine Zweigleisigkeit? Also im Grunde, also man hat ja sozusagen, wie soll ich das formulieren? Man hat jetzt sozusagen der Mannschaft aufgekündigt, wir machen das hier für euch.
Ja.
So, sondern wir machen das für uns und das ist eine ganz, ganz haarige Geschichte aus meiner Sicht.
Ja.
Ne, wir kündigen euch, ne? Also ihr seid zwar auch auf der Party, aber ob ihr da nun steht oder nicht steht, ob ihr da seid oder nicht, ist uns scheißegal. Das ist ja die Botschaft.
Wie soll denn der einfach nur der neutrale Fan, der ins Stadion kommt, unterscheiden? Das ist jetzt aber nicht für die Mannschaft, sondern für den Verein. Also, ne,
das Ergebnis ist, Anführungsstrichen, das Gleiche. Es ist laut und es gibt eine Unterstützung und im besten Fall wird aufs Spielgeschehen reagiert und es wird halt angefeuert, um die Mannschaft, und vor allen Dingen auch alles drumherum, was da sozusagen für Frust gesorgt hat, das wird sozusagen für diese 90 Minuten toleriert und hingenommen, ja, aber eigentlich will man das nicht. Oder eigentlich will man das nicht tolerieren.
Aber was ist dann da die weitere Konsequenz?
Genau, und das ist die Frage. Deswegen,
in der nächsten Saison keiner mehr ins Stadion kommt, das ist halt auch wieder, ich kann...
Nee. Das ist es nicht. Ich glaube, das ist es nicht, Malte. Ich glaube, das ist nicht die Diskussion, ob nächste Saison einer ins Stadion kommt. Es ist die Frage, und das ist der Kampf, der jetzt da momentan läuft, aus meiner Sicht. Und weil das, weil wir gerade in so einer sportlich prekären Situation sind, überlagert das natürlich ein Stück weit. Aber es ist nichts weniger als der Kampf um die zukünftige Ausrichtung des VfL Wolfsburg. Egal, ob das jetzt in Liga 1 oder in Liga 2 ist, weil das, was da sehr deutlich steht, ist, so wie das bisher gehandhabt worden ist und über die vergangenen Jahre, und zwar nicht nur, weil die Mannschaft jetzt scheiße spielt und wir gegen den Abstieg spielen, sondern es ist eine Generalkritik, nicht aus der Situation herausgeboren. Da haben wir also sozusagen einen klaren Auftrag von den Treuesten der Treuen, die sozusagen zur Fahne stehen, ja, dass sich das verdammt nochmal zu ändern hat. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn sich dann Benaglio, Hecking und Pirmin Schwegler, die ja gerade sozusagen die Verantwortungsriege, die Hauptverantwortungsriege zusammen mit Sebastian Rudolf, möchte ich nochmal nennen, dann auch letztendlich bilden für die zukünftige Ausrichtung des Vereins, wo Sportvorstände gesucht werden müssen, wo wir einen Nachfolger brauchen für Ralf Kellermann und so weiter und so fort. Wir haben einen Kader zu planen, wir müssen zweigleisig machen und so weiter und so fort. Ich hoffe, das passiert alles. Das wird ja vielleicht auch noch eine Frage sein in dem Sinne. Aber ich frage mich jetzt, was ist eigentlich die Zielsetzung für so ein Treffen? Du hast gesagt Frustabbau. Ja gut, das hättest du ja vor 14 Tagen machen können. Da war das letztendlich auch noch. Also was soll da für ein Signal, also was muss da für ein Signal ausgehen von so einer Versammlung oder von so einer Geschichte morgen, wenn es nur noch darum geht, den einfach mal an den Kopf zu schmeißen oder dass sie jetzt mal anhören sollen, was alles Mist gelaufen ist. Was ist sozusagen die Quintessenz davon?
Ich verstehe tatsächlich die Frage nicht, weil dass sich da die drei entscheidenden Köpfe hinstellen, was soll denn da mit den Fans jetzt für eine Ausrichtung besprochen werden?
Genau.
Was soll für eine Lösung da auf dem Tisch? Es wird keine geben. Das ist eine Veranstaltung, die, wie ich finde, gut und richtig ist, dass sie eben den Blitzableiter spielen für die gefrustet sind.
Aber das weißt du doch vorher schon, wie das ausgeht.
Vielleicht, bestenfalls, einen Impuls auch aus der Fanszene zu bekommen, der im Prinzip aber auch schon zu dem, was du vorgelesen hast, ja gekommen ist. Aber das ist ja auch eine Diskussion, die führen wir gefühlt seitdem Oliver Glasner und Jörg Schmadtke gegangen sind, beziehungsweise aller spätestens seitdem Marcel weg ist.
Die führen wir schon viel länger.
Aber warum, wieso, weshalb landen wir immer wieder in so einem Dilemma? Man holt sich Trainer mit Namen, sie funktionieren nicht, man holt sich erfahrene Trainer, die funktionieren nicht, gibt einem jungen Trainer die Chance in einer prekären Lage, dass das auch nicht gleich funktioniert. Ne? Ja, konnte man jetzt eigentlich auch voraus, oder konnte man auch mit erahnen oder musste man mit einpreisen, finde ich halt wirklich schade, weil ich glaube, man hat da auch ein Trainertalent ein Stück weit mit verbrannt. Das sind aber auch wieder Entscheiderebenen, da werde ich natürlich auch nicht schlau als Fan.
Ja, deswegen nochmal die Frage.
Ne? Ja.
Was muss sozusagen, also aus meiner Sicht, es können doch nur zwei Sachen passieren bei so einer Versammlung. Das erste ist das, was du gesagt hast. Da setzen sie sich mal hin und jetzt sagen wir mal den Verantwortlichen, ja, auch wenn sie nicht in Gänze die Situation zu verantworten haben, weil sie noch nicht lange genug da sind, ja, aber denen sagen wir jetzt mal die Meinung, was alles scheiße ist. So. Dann hast du Frust abgebaut und hast aber kein Signal gesendet, und wie machen wir jetzt weiter? Sondern das ist einfach nur eine Auskotzeritis. So, ja. Da weiß ich gar nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn du sowas machst. So, ja, das ist dann meinetwegen mal gut fürs Gefühl, aber wenn du, und das ist der zweite Punkt, wenn du da nicht hingehst mit einem Schakka-Moment. Also jetzt haben wir uns alle ausgekotzt. Wir wissen alle, es ist doof. Jetzt versuchen wir irgendwie das Beste nochmal rauszuholen für die letzten Spiele. Und wir senden ein Signal, insbesondere, also die Fans haben sich mit den Verantwortlichen ausgesprochen und man zieht jetzt sozusagen für die letzten Spiele, die üblichen Floskeln an einem Strang, man wird alles reinhauen, ja. Man wird sich zerreißen, was weiß ich was. Das ist ja das Einzige.
Dann verlieren wir in Leverkusen 6-0.
Ja, weiß ich nicht. Das mag ja alles sein, aber der Punkt ist ja der. Das ist ja das Einzige, Einzige. Deswegen kann ich ja schon vorwegnehmen, was bei dieser Veranstaltung passieren muss oder sagen muss. Und einer dieser Punkte.
Welche Antwort du von mir erwartest, weil egal was ich antworte, haust du ja drauf und gegen, weil du genauso wie ich weißt, dass es da keine Lösung gibt.
Genau, und das ist der Punkt.
Bestenfalls, oder lass uns nur mal rumspielen. Die kommen dahin, okay, wir hören uns alles an, wir können jetzt gerade nur die kleinen Feuer löschen, wir können nur die Löcher in dem Boot stopfen, die wir haben. Die Planken müssen wir nach der Saison rausreißen.
Ja, und Moment.
Jetzt mal, oder die kommen vielleicht auch an, aber wir haben hier, was weiß ich nochmal, ich spinne jetzt nur rum. Wir haben ein bisschen Geld irgendwie locker gemacht oder die Mannschaft hat zusammengeschmissen. Wir organisieren irgendwie einen Fanmarsch, bla bla bla. Wir stellen uns mit euch vorne ran, um auch eben ein Zeichen zu setzen, dass wir bei euch sind und so weiter. Ob die Mannschaft dann deswegen gewinnt, wissen wir alle nicht. Das kann natürlich auch sein.
Ja, ja.
Aber letztendlich sind es Signalveranstaltungen und das finde ich ja trotzdem einfach nach wie vor positiv, weil umgekehrt, sie machen das nicht, kommt auch wieder aus der anderen Ecke, denen sind die Fans scheißegal.
Ja, genau, aber das ist der Punkt. Fans,
dann kommt aber auch, ja, was soll das bringen?
Das will ich, Moment, darauf will ich ja genau hinaus, Malte.
Also von daher habe ich ja, also man hat keine Handhabe, solche Veranstaltungen, vielleicht, die müssen dann auch dynamisch und organisch wachsen. Und nochmal, vielleicht haben die eine Idee und machen einen Vorschlag, hier, passt mal auf, wir treffen uns alle um 12 Uhr am Allersee oder im Kletterpark und dann, oder ne, wir treffen uns am Bahnhof und laufen dann zum Stadion.
Also, du hast es, das ist doch der Punkt. Das ist doch genau, darauf wollte ich doch hinaus.
Du bist organisiert.
Ja, wie auch immer. Du musst ein Zeichen aussenden. Nach dem Frustabladen musst du ein Zeichen aussenden, weil sonst können wir hier zusperren. So, das wissen wir doch schon. Aber ich glaube, und das ist der Punkt, worauf ich hinaus will, das wird nicht reichen, weil wir uns, und das ist ja der Einstieg unseres Gesprächs gewesen, zu 70% sind wir doch schon lass mich doch mal ausreden. Zu 70% sind wir schon abgestiegen. Die Leute, die da hinkommen und meinetwegen, dass das Auskotzen, das hat doch schon stattgefunden. Auf den Tribünen, in Hoffenheim, vorher, die ganze Saison über. So, jetzt kannst du das nochmal direkt adressieren. Und das ist doch genau der Punkt. Das wird nicht reichen. Du willst von den Leuten, die momentan die Geschicke des VfL Wolfsburg bestimmen, willst du doch zumindest einmal hören, wir können jetzt hier noch nicht detailmäßig, aber wie sieht denn die Zukunftsausrichtung des VfL Wolfsburg aus? Wir können doch jetzt nicht sagen, wir machen das jetzt hier, wir gucken mal, wie es ausgeht, ja, Klammer auf, im Grunde wissen wir eigentlich schon zu einem sehr hohen Prozentsatz, wie es ausgehen wird, und dann schauen wir uns hinterher mal alle schön in die Augen, was dann entsprechend passiert, sondern hier geht es darum, und das ist ja auch das, was die Fanszene artikuliert hat mit dem Papier, hier geht es um grundsätzliche Veränderungen dieses Vereins, und da muss man doch insbesondere bei so einer Veranstaltung dann vielleicht auch von den Verantwortlichen erwarten können, dass sie eine gewisse Zukunftsrichtung vorgeben können oder eine gewisse Aussage Richtung Zukunftsausrichtung machen werden. Weil sonst bringt doch diese ganze Geschichte nichts.
Aber wie soll ich dir das denn bitte beantworten?
Nein, sollst du nicht. Du sollst sagen, ob das stimmt oder nicht oder ob du das ganz anders siehst.
Ja, jegliches Szenario nochmal. Du machst keine Veranstaltung, kriegst auf den Deckel. Du machst die Veranstaltung, dann reicht es nicht. Du machst eine Veranstaltung und bietest alles Mögliche an, dann ist es nicht immer noch nicht genug. Du kommunizierst einfach nur, um vielleicht auch Impulse zu bekommen, reicht auch wieder nicht. Es ist immer irgendwas nicht.
Da gebe ich dir recht. Das ist richtig. Das ist eine.
Also von daher, da wird es keine Lösung geben, wie auch. Und du glaubst doch auch nicht im Ernst, dass die sich da hinstellen und mit den Fans wirklich alle Geschäftssachen dann auch sprechen, plus eine Kaderplanung. Das das ist ja wirklich dann wird es auch ein bisschen lächerlich.
Also ist auch richtig, da gebe ich dir recht.
Eine Impulsveranstaltung sein, die zum Austausch und zur Kommunikation zwischen beiden Lagern.
Genau. Und dieser Impuls, Malte.
Und jetzt lass du mich mal ausreden, weil ich weiß nicht, du hast natürlich zu wenig Redezeit in deinem Podcast, aber vielleicht kriege ich auch noch mal was. Jetzt habe ich den Faden verloren, deinetwegen. Na, schönen Dank. Also, egal was sie tun, es wird ja immer irgendwem nicht zurecht sein. Du hast ja zwei Kindergeburtstag, da gibt es auch immer eins, was sich beschwert. So. Ne? Und nichts anderes ist dann da. Oder Sandkiste. Irgendwem passt immer irgendwas.
Ja.
Man kann nur hoffen, dass sie das offen und ehrlich und so transparent wie möglich, weil es geht ja auch einfach um Firmengeheimnis oder ne, es ist nur ein Unternehmen und so weiter. Ich will auch gar nicht hier zum Vereinssprecher werden, aber die werden doch nicht im Ernst alle möglichen Geschäftspraktiken und so weiter mit den Fans besprechen.
Nee, das verstehe ich. Darum geht es mir auch gar nicht.
Ich meine, so ein Typ wie Diego Benaglio eben als Fan-Ikone, vielleicht sagen ja, oh, zaubern ja auch noch dann Roy aus dem Hut, der ja auch für alle immer irgendwie ein Leuchtturm ist und wirklich für jede positive Chantage, was den Verein angeht. Und wenn ich ihn beim Wölferadio Arena live gehört habe, dem ja auch das Herz blutet ohne Ende und der versucht da irgendwie mit denen mit die einem dann nun mal von außen zur Verfügung stehen, da macht und tut. Ja, aber natürlich sind solche Veranstaltungen, weißt du doch selbst, sind halt glücklicherweise keine, ich glaube und hoffe nicht, dass das eine Pflichtveranstaltung für die sind. Man müsste dann auch wieder fragen, wer hatte die Initialzündung, wer hatte die Idee dazu. Aber dass sich dann eben Erfolgstrainer Dieter Hecking aus der Vergangenheit und Erfolgsspieler Diego Benaglio dahin stellen, ist ja schon mal auch ein positives visuelles Zeichen. Und die kennen dann ja auch ein Stück weit den Verein gut genug und haben ihn jahrelang in der Vergangenheit und bis in die Gegenwart, ne, auch wenn teilweise aus der Ferne dann begleitet. Aber man lässt ja, glaube ich, nie bei dem Verein immer so los. Oder naja, Dieter Hecking hat ja die größten Erfolge letztendlich dann im VfL gemacht, genauso wie Diego. Und der Bezug, sich dann jetzt auch in die Verantwortung zu bringen, ist ja auch erstmal ein positives Signal. Wie die den Bock umstoßen, die Saison, glaube ich dann, ne, da sprechen die Fakten einfach gegen alles. Du kannst jetzt dann nur noch Schadensbegrenzung machen. Und ob die es schaffen, zu dritt dann die Fans ins Boot zu holen, ja, wäre ihnen zu wünschen, weil ich glaube, da haben wir alle Bock drauf. Und wenn dann die Mannschaft auf dem Platz das auch noch mitbringt oder dieses Gefühl, dann umso besser. Vielleicht sollten sie noch ein paar Spieler mitbringen. Andererseits muss er vielleicht auch wieder Angst haben vor Lynchjustiz.
Ach Quatsch,
also,
Quatsch.
Das sind alles, ne? Ja, ne? Also das sind alles so Sachen, was so eine Veranstaltung, dass die stattfindet, ist gut. Und dann muss man nach Ergebnis schauen, was sie bringen. Ja. Es wird fünf, fragt dann 10 Leute danach, 5 sagen, war sowieso alles Mist, 3 sagen, ja, möglicherweise ist unsere Botschaft angekommen und 2 sagen, ja, war super, das war doch mal ein Austausch, ja. Und die scheinen da auch wirklich mit Herzblut.
Ja, also ich sag jetzt mal, wie ich das sehe. Also du hast natürlich bei einem Punkt vollkommen recht. Der Punkt ist der, egal was du machst, kannst du verkehrt machen. Ne? Also da glaube ich auch, egal was du machst, ist es immer irgendwie gefühlt nicht richtig. Deswegen, was sind diese Punkte, die da passieren? Der erste ist der Frustabbau. Der zweite Punkt ist ein Chaka-Moment, dieses obligatorische, wir ziehen jetzt nochmal irgendwie und versuchen uns nochmal den Arsch aufzureißen und alle gemeinsam und bla. So. Und ich glaube, und das ist meine These, das wird in Anbetracht der Gesamtlage, weil uns die Gesamtlage ja schon deutlich bewusst ist, also das Sportliche. Ja, du musst diese obligatorischen Sachen, möchte ich jetzt mal sagen, diese Geschlossenheit, dieses Chaka und jetzt wir werfen nochmal alles rein und so, so. Das musst du machen. Sonst hast du gar keine Chance. Davon bin ich auch überzeugt. Aber du wirst nicht umhin kommen, auch quasi ein bisschen in die Zukunft zu schauen, ohne jetzt irgendwelche Transferpolitiken mit den Fans zu verhandeln, was ich auch für blödsinnig erachte. Das ist auch vollkommen klar. Aber du musst eine Perspektive geben, dass es hier weitergeht an diesem Standort, und zwar mit einem Plan. Und da sitzen Leute, die wissen, wo der Hase langläuft. Dieses Signal muss genauso ausgehen. Und ich habe mir auch über, also ich werde die Fragen stellen, ich kann das ja hier gerne spoilern, vielleicht komme ich ja auch nicht dran. Aber die erste Frage, die sich so ein bisschen auch an der Fanäußerung sozusagen orientiert ist. Und das ist ja natürlich gerade bei den Leuten, die da jetzt gerade die Verantwortung tragen. Wir haben ja die Situation, dass dass wir über Jahre sozusagen hier Spieler angelockt haben, die mit wenig Leistungsbereitschaft und wenig Identifikation, dafür aber mit mittelmäßigen Leistungen und mit einem sehr guten Salär sozusagen hier angetreten sind und relativ schnell sich schon wieder verzogen haben. Wie soll sichergestellt werden, dass zum Beispiel das Thema Charakterscouting, also will der Spieler überhaupt hier sein und wer passt denn überhaupt hier rein und wer passt denn zu unserer Philosophie? Wie soll das denn sichergestellt werden künftig? Worauf wird denn da mal der Fokus gelegt? Das wäre die erste Frage, die ich da mal stellen würde. Das ist jetzt nicht irgendwie verhandeln, ich möchte jetzt gerne einen abkippenden Sechser oder so weiter. Das zweite ist, und was auch ganz klar ist, wir werden doch seit Jahren mit Häme überkübelt, wir werden verarscht, zuletzt von Kevin Großkreuz, ja, was das angeht. Wir werden sogar verarscht von anderen Bundesliga-Vereinen, wo dann Union Berlin postet während des Werder-Spiels. Ja, so von wegen, hier betrifft uns nicht, aber wir haben eine schöne Nachricht für euch, Werder führt gegen Wolfsburg. Da frage ich, wer ruft denn da mal an, ja, und sagt, habt ihr die Pfanne heiß? Oder auch die Frage, die ich stelle, warum wehren wir uns denn eigentlich nicht? Warum wehrt sich denn der Verein nicht? Das ist doch etwas, was du jetzt machen könntest, was übrigens ja auch Dieter Hecking selber gesagt hat. Und das Dritte, und da frage ich mich dann letztendlich auch, wie sowas letztendlich dann auch sein kann, wie ist denn hier die Zukunftsperspektive? Also was, wenn es heißt, der Verein hat nicht die Strukturen oder sind toxische Strukturen und Christiansen wird geholt, um jeden Stein umzudrehen und Oliver Blume sagt, jeder Stein muss hier umgedreht werden und so weiter und so fort. Was ist denn damit gemeint? Also was soll denn hier umgedreht werden? Was müssen wir denn ändern, insbesondere auch abseits des Profibereichs oder des Lizenzspielerbereichs? Das sind doch alles Fragen, die mit einer Zukunftsperspektive versehen sind, ja, die ganz, ganz viele Fans umtreibt aus meiner Sicht, oder nicht?
Ja, also was? Das führt jetzt zu sehr einfach, es wird und bleibt so hypothetisch, dass man da nicht drauf antworten kann oder es wird keine Lösung geben. Das sind natürlich jetzt im Nachhinein auch, ja, leider leere Worte gewesen, jeden Stein umdrehen oder die waren im Kiesgarten und haben einfach immer die Falschen umgedreht. Zu Kevin Großkreuz muss ich kein Wort verlieren. Ja, das ist halt eine eigene Blase in den Kreisen, in der er sich bewegt. Also ne, speziell dann die Traditionsclubs und die nehmen ja alles zum Anlass, um drauf zu hauen. Da ist für mich das noch das geringste Problem, was Union sowas postet aus offizieller Seite. Ja, es war nicht scharf genug, dass man das vielleicht mal auch sanktionieren könnte von DFL-Seite.
Nein, es geht mir gar nicht um Sanktionieren. Es geht darum, dass du da mal zurückschlägst.
Es macht sich jeder lustig. Ja, schlägst du zurück, wirkst, kannst du aber auch schnell wie ein lustloser und schlechter Verlierer wirken. Auch da wird es immer zwei Wege geben.
Ja, aber doch nicht seit Jahren, Malte. Also ich kann das ja verstehen und ich bin ja auch aus der Branche. Ich kann das ja nachvollziehen, dass du nicht über jedes Stückchen fällst, aber das kann doch nicht sein, dass du jahrelang dich nicht wehrst.
Auf mich hier in Sippenhaft mit irgendwas zu nehmen, worauf weder du noch ich Einfluss haben.
Ja, ja, das ist auch richtig. Aber wir diskutieren ja drüber.
Wir beiden haben ja selbst, glaube ich, eine große Klappe und auch eine gute Wortakrobatik. Wenn ich sowas lesen würde und wäre in offizieller Funktion, könnte mich mir da auch, glaube ich, was einfallen lassen, eine gute Retourkutsche. Aber auch das könnte dann wieder ausgelegt werden, schlechte Verlierer.
Und ja, aber guck mal, Dieter Hecking sagt das doch auch. Warum? Also er versteht nicht dann bei dieser Äußerung von Alfred Draxler, dass man sich da nicht gewehrt hat und wir machen uns zu klein. Okay. Das sagt der aktuelle Cheftrainer. Das ist ja jetzt kein Ding, was sich der Lenny ausgedacht hat.
Ja, aber dafür hat er dann auch im Verein Menschen, die da mal flexibel neue Wege gehen sollten, weil der kann gerne auf uns zukommen und wir machen ihm da ein Konzept oder wir geben ihm drei Retourkutschen für solche Äußerungen.
Da geht es mir gar nicht so sehr darauf, wer das jetzt macht. Es geht darum, dass es überhaupt passiert. In dem Sinne. Ja, weil was passiert nämlich auf Fanseite, ist nämlich, dass man das nicht mehr ernst nehmen kann.
Ja, aber wen glaubst du denn adressiert er? Also wen adressiert Dieter Hecking mit der Aussage? Du und ich, wir können es nicht machen. Wir würden es, glaube ich, hinkriegen. Also ne, Jan noch dazu und wir setzen uns mal irgendwie bei dir im Partykeller und dann lass uns mal hier ein bisschen brainstormen, wie wir genug eigene Feuer und Wortfeuer legen. Das ist aber auch nicht unsere
Aufgabe. Nein, darum geht es mir gar nicht. Deswegen, ich sag mal so, wenn einer meinen Verein angreift, wenn einer meinen Verein angreift, und ich will jetzt nicht schon wieder Uli Hoeneß bemühen, der dann zum Telefon greift und im Doppelpass anruft, wenn da einer Scheiße erzählt. Wo ist derjenige, der das bei uns macht? Wo ist derjenige, der sich hinstellt und mal sagt, pass mal auf, liebe Freunde, so nicht. Ja, ihr pisst uns nicht an, und zwar zumindest nicht unwidersprochen. Das ist etwas, was ich eigentlich echt erwarte mittlerweile, ganz ehrlich.
Auch da weißt du aber doch selbst als ehemaliger Medienschaffender, die Leute werden ja dann auch nicht gehört bzw. nicht eingeladen.
Ne? Dann hast du es zumindest gesagt.
Man nimmt eben so ein Typ wie Kevin Großkreuz, man nimmt eben so einen Draxler und dann stellst du dem auch keinen entgegen, beziehungsweise beim nächsten Doppelpass ist erstens das Gefühl
aber
schon
Malte,
vergessen.
Malte, du machst das doch nicht für die Medien. Du machst das doch nicht für die anderen Fans. Du machst das für deine eigenen Leute. Die, die keine Möglichkeit haben, die mal sehen wollen, dass das, was erwartet wird.
Ich sag dir nur, wie es läuft. Und du hast selbst da gearbeitet und schon wieder nimmst du mich in Sippenhaft für Sachen, auf die ich keinen Einfluss habe. Du wolltest mich meinungsstark, du hast mich jetzt. Du siehst es doch ähnlich und ich sag meine Meinung, die lässt du nicht gelten.
Dann, doch, doch.
Dann müssen wir das Gespräch einfach entweder beenden oder in eine andere Richtung führen, weil egal, was ich sage, du lässt mich auflaufen und es ist alles falsch, weil nur deine Meinung offensichtlich die richtige ist. Ich kann dir nur beschreiben, wie die Situationen sind. Und es ist nun mal so, dass einem Draxler mehr zugehört wird und einem Großkreuz, weil das einfach auch mehr Quote bringt und du weißt, wie der Hase
beim Fernsehen. Ja, um die geht es mir doch auch gar nicht.
Ja, aber du hast sie zitiert gerade. Nehme ich sie als Gegenargument, dann ist es wieder nicht richtig. Aber was willst du denn jetzt hören? Du hast ja selbst keine Lösung, sonst würdest du sie...
Na doch, die habe ich doch gesagt. Ich habe doch gesagt.
Es ist ja immer wieder dasselbe und ich höre da nicht mehr hin, weil es einfach auch total müßig ist, sich mit diesen Aussagen und Leuten auseinanderzusetzen, weil es einfach dann auch, sie bedienen da ein Stück weit die Hassfolklore, die uns da entgegenspringt. Ich habe das am Wochenende in einem geschützten Raum mit lieben, netten und reflektierten Kollegen, aber natürlich musste ich mir da auch das ein oder andere anhören. Ich habe meine Gegenargumente gebracht und ne, was halt auch immer wieder zu Wahrheiten gehört und ne, dieses übliche Klischee, was wir da ja alles erfüllen. Erstens keine Fans, wir haben ja Kohle ohne Ende und so weiter. Und dann, naja, ne, bei euch sind die Ränge auch im Anfang der zweiten Halbzeit irgendwie leer und ihr bezahlt eure Spieler auch nicht von Lust, Liebe und einem Appel und einem Ei und so weiter. So läuft es dann nun mal in diesem Geschäft und da ist es nun mal ein Geschäft. Nicht drauf einsteigen, finde ich dann manchmal, ist dann wirklich das Schweigen Gold. Man könnte vielleicht mehr machen, aber da läufst du auch wieder Gefahr. Du musst es ausprobieren und dann eben aber auch den Gegenwind aushalten können, wenn du dann eben als schlechter Verlierer dastehst. Aber da gibt's keine Lösung. Die Medien werden sich immer an die größeren Clubs, die mehr Fans haben, die mehr einschalten, die mehr Werbekunden sozusagen generieren, denen immer mehr Gehör verschaffen. Und deswegen hast du da auch nicht wirklich viel Handhabe als dann doch wieder kleiner medialer Verein. Und deswegen habe ich da auch, ehrlich gesagt, also ich habe dann auch keine Lust, mich an diesen trolligen Auseinandersetzungen, also mich damit auseinanderzusetzen, weil da ist mir meine Zeit tatsächlich zu schade für, mich mit Alfred Draxler und Kevin Großkreuz zu beschäftigen.
Das ist natürlich die übliche Haltung, die ja auch seit Jahren sozusagen an den Tag gelegt wird. Ich gebe ja auch zu und ich gestehe ja auch zu, dass man nicht, habe ich eben auch gesagt, da über jedes Stöckchen hin springen soll, was einem hingehalten wird. Aber das über Jahre, Moment, aber über Jahre, das es geht jetzt darum, über Jahre, dass das so gemacht wird und dass du nicht das Gefühl hast, die eigenen Vereinsverantwortlichen setzen sich für deinen Verein ein. Dieses Gefühl hast du nicht. Es mag da medienpolitische Überlegungen geben und warum und weshalb das so gemacht wird, die ich durchaus nachvollziehen kann, aber es ist irgendwann ist auch mal genug. So, und das Zweite ist, diese Botschaft, die davon ausgeht, du sollst dich doch nicht an Alfred Draxler oder an Union Berlin oder an Kevin Großkreuz adressieren. Du adressierst dich, wenn du sowas tust und quasi den Kampfgeist da einfach mal zeigst und sagst, so bis hierher und nicht weiter. Und wenn du meinen Verein angreifst, dann musst du damit rechnen, dass du auch mal Kontra kriegst. Das machst du für deine eigenen Leute, von denen du erwartest, dass sie den Verein bedingungslos unterstützen. Und darauf will ich hinaus. Über Jahre ist es offensichtlich so gewesen, sieht man dann ja auch bei dem entsprechenden Schrieb oder im Forderungskatalog, dass dieses Gefühl, dass man sich auf allen Ebenen für den VfL Wolfsburg einsetzt, das, was man von den Fans letztendlich auch erwartet, ja, jetzt auch in so einer Phase wie jetzt, dass das nicht gemacht wird. Und das ist etwas, was ganz vielen Fans aus meiner Sicht, glaube ich, sauer aufstößt und mir auch. Und ich glaube, das hat man auch gehört. Damit können wir es auch bewenden lassen, ja, an dieser Stelle.
Ja, weil an dem virtuellen Tisch, an dem wir uns gegenüber sitzen, komme ich jetzt mal auf deine Seite, damit wir in eine Richtung blicken, weil du beschuldigst hier den Falschen, der du mal da
ich beschuldige dich, hat. Ich beschuldige dich ja, gar nicht. Nee, ja? Ich stelle nur Sichtweisen gegeneinander.
Wir werden am Samstag genug Spaß haben, weil wir uns sehen mal wieder. Und ich freue mich ja auch drauf, dass du kommst.
Lass mir jetzt zu versöhnlich hier.
Wir werden es aber auch nicht lösen. Mich nervt es aber ein Stück weit, dass wir drehen uns im Kreis. Und da drehen wir uns schon lange. Und natürlich müssen da Lösungen her. Und die sollten natürlich schnell genug hin. Aber sollen Sie denn morgen, am Mittwoch, da sich mit den Fans hinstellen, pass auf, Tacheles, wir steigen ab. Und damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Dann hast du wieder die einen, die sagen, wie kann der sowas sagen, der gibt sich schon auf.
Nein, so, wir müssen das seriös angehen.
Also von da, genau. Aber seriös wäre auch, mal offen drüber zu sprechen. Es ist nun mal so, dass alle Zeichen und alle Ampeln auf grün stehen, nämlich grün Richtung zweite Liga. Und stellen Sie sich aber da so hin, wird es auch wieder von dem einen oder anderen, ne, und dann eben vielleicht den größeren Medien als den lokalen Medien, Wolfsburg gibt auf und so weiter. Du kannst, hatten wir ja schon festgestellt, hast du mir auch beigepflichtet, du kannst damit mehr falsch machen als richtig.
Ja. Nee, wir geben auch nicht auf. Solange das noch rechnerisch möglich ist, geben wir auch nicht auf. Punkt. So, das ist richtig.
Halt genau das. Und die Hoffnung in mir, trotz der ganzen Fakten, die dagegen sprechen, ist auch, und ich habe ja ein paar Leverkusener Kumpels, ist nun mal, dass ich mich ein Stück weit, der kleine Fan Malte freut sich innerlich, dass wir vielleicht Leverkusen ein Bein stellen. Gerade ist er aber auch noch, ne, mit einem unentschiedenen Bein stehen. Aber vielleicht. Trotz Nadine und die Augsburger haben auch noch mal schön ihren Bayern-Sieg diese Saison beschrieben. Trotz dann den doch etwas größeren Leverkusenern einen dreckigen, ganz knappen Sieg ab, der möglicherweise auch ganz dreckig und unfair ist, weil Fehlentscheidungen und so, oder was ich mir nicht wünsche, weil ich das nicht mag. Aber vielleicht ist das dann so, weil die haben auch gerade mit ihrem Trainer ja genug zu tun. Da freue ich mich tatsächlich drauf. Aber ich war halt auch schon zu oft in Stadien, dass wir dann untergehen oder eben doch man den klaren Klassenunterschied sieht. Aber ja, mehr können wir da nicht tun. Wir werden am Mikro natürlich wieder alles geben. Und dann schauen wir mal, was es bringt. Und nach wie vor ist ja jeder Wölferer Radio Arena Live-Einsatz eine große Freude, weil es einfach auch Spaß macht und man geht immer wieder mit einem 0-0 ins Spiel. Was dann am Ende rauskommt, ja, diese Saison eher Mist.
Ja, wir werden es sehen, wir werden es natürlich auch beobachten und natürlich dann auch drüber reden, was bei rumgekommen ist, auch bei dem Treffen und hoffentlich dann auch logischerweise an Punkten in Leverkusen. Und das Ganze werden wir dann natürlich auch euch näher bringen bei Wölfer Radio Arena Live. Malte und ich haben uns schon warm geredet für Samstag und werden dann das Ganze entsprechend auch begleiten.
Ich habe jetzt Puls. Ja. Ich könnte jetzt direkt loslegen.
Ja, genau, das ist auch gut so. Dann bewahre dir diesen Puls und wir sehen uns Samstag. Danke, dass du schon beim Podcast zu Gast gewesen bist.
Ja, danke. War bis jetzt das anstrengendste Gespräch mit dir. Und wir hatten schon einige anstrengende. Hat aber trotzdem Spaß gemacht und ist ja auch wichtig, dass wir uns austauschen und so ein bisschen verbal an die Kappe gehen. Ich wünsche dir da morgen alles Gute. Lass mal von dir hören, was es da gab. Oder wird das möglicherweise irgendwie bei YouTube übertragen, wobei es jetzt auch hinfällig ist.
Das würde mich wundern.
Ja, ist auch immer. Ja, natürlich eher nicht. Deswegen
ist vielleicht auch gut
viel Spaß da. Ja, absolut. Ja, man muss dann auch mal sich geschützte Räume irgendwie bilden, dass die da auch, dass du da auch mal vielleicht ein paar offene Worte finden kannst, aber es dringt dann doch viel zu viel oft nach außen. Deswegen hält man dann oft die Klappe. Aber so, wir fangen schon wieder an oder ich. Deswegen, ich freue mich auf
Samstag. Ich hatte schon Tschüss gesagt.
Und ja, und allen natürlich jetzt schon mal hier, wer jetzt kein Wölferadio Arena live hört, was natürlich eine Schande wäre. Frohe Ostern!
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Und das Kombinationsspiel im Wölferadio mit einem sehr, 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 sehr alten bekannten Freund aus der Fanszene, möchte ich mal sagen, oder Podcaster-Szene. Der absolute Experte für Bayern 04 Leverkusen, dem kommenden Gegner des VfL Wolfsburg am Samstag. Und ich begrüße ihn endlich mal wieder hier im Wölferadio. Kevin Scheuren, moin.
Sehr lange her, dass ich das letzte Mal hier war, ne?
Und, definitiv.
Da sah es bei euch besser aus.
Ja. Erinnere mich nicht daran, was das angeht. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal tatsächlich sozusagen in der Meistersaison bei euch darüber gesprochen, was das, so, naja, natürlich mit jemandem, der so langjährig für Bayern 04 fiebert wie du. Zwischenzeitlich ist viel passiert. Der Podcast, für den du inzwischen tätig bist, der heißt BiPod, nicht mehr Werkskantine wie früher. Wie ist dazu gekommen?
Ja, wir haben uns zusammengelegt. Wir haben Synergien geschaffen und bauen das Ganze jetzt auf. Die Werkskantine und der BiPod haben eine längere Zeit nebeneinander her existiert und irgendwann haben wir uns gesagt, warum sollen wir nicht die Kräfte von beiden Podcasts bündeln, und dann habe ich die Werkskantine kaltgestellt sozusagen und wir haben uns auf den Namen BiPod geeinigt, weil es geht einfach schneller von der Zunge. Ne? Es ist ein bisschen prägnanter als Werkskantine am Wasserturm.
Ja, das andere hat natürlich Tradition gehabt, ne? Das muss man sagen.
Ja, seit wann haben wir Leverkusen Tradition, würden jetzt einige sagen, ja. Aber mehr als man denkt. Nein, mit Nils und Lara mache ich das Ganze, zwei tolle KollegInnen, und wir haben auch immer wieder Pippo Ahrens von der Bild-Zeitung mit dabei, auch eine vierte Stimme zu bekommen.
Der alte Halunke, den gibt es auch noch, ja?
Genau, den gibt es auch noch, der ist öfter mal bei uns zu Gast, also es macht total viel Spaß und wir sind sehr motiviert, das Ganze auch noch schön weiter größer zu machen, und da freuen wir uns immer drauf.
Ja, die wichtigste Frage natürlich zu Beginn: Ihr bekommt einen neuen Biersponsor. Ja. Habe ich gelesen. Ja, also Anheuser-Busch oder was hat euch da jetzt geritten so ungefähr? Also hat der Trump da Zölle verhängt oder was ist los dabei?
Das waren die wichtigen Pressemitteilungen, die heute reingekommen sind. Anheuser-Busch InBev, ja. Ja, wir bekommen bald American Budweiser und Münchner Spaten und Becks in der Bayer Arena statt Bitburger. Ja, ist schon irgendwie krass, muss ich sagen. Also das ist jetzt natürlich vollkommen so Gefühlsduselei, ne? Aber seit so vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich, bist du gewohnt, dass die Bratwurst von der Bayer Gastronomie kommt und das Bier von Bitburger. Und jetzt endet beides, ne? Also Ende der Saison auch Bayer Gastro raus, da kommt dann Jaramark rein und dann auch neuer Bierpartner. Ja, du merkst einfach, dass sich im Verein super viel umstellt, ne? Jetzt hat man da einen globalen, in Anführungsstrichen, Bierpartner, passt in die Politik grundsätzlich, die man so fährt, und ja, wird sicherlich auch bedeuten, dass wir das ein oder andere Mal nochmal in Amerika aufschlagen und dann gemeinsam mit Budweiser irgendwelche Promoclips oder sowas machen.
Ja, na gut, die Zeit bleibt auch nicht stehen. Was auch nicht in Leverkusen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt ja diesen ganz bösen Witz, ne, wie dass ihr das jahrelang mit Bitburger ausgehalten habt. Da ist ja der Witz, ne, wie das, weißt du, wie das gebraut wird? Wenn es regnet und der Regen über den Soldatenfriedhof da in Bitburg fließt, dann hängt da unten ein Fass. Und so wird das abgefüllt. Das ist genauso wie mit Kölsch, den Witz. Dann wird dann in der Eifel irgendwie wilden Pferden vom Rücken gerieben oder so weiter, solche Sachen. Aber ich als alter Exil-Rheinländer, ja, ich finde das ja immer witzig, wie solche Sachen dann immer entstehen.
Ja, aber ganz witzig für mich ist ja auch, nach Leverkusen gekommen bin ich ja durch meinen Vater, das habe ich ja auch schon öfter hier erzählt, und waren ja dann auch häufig in Wolfsburg. Papa hat ja bei König Pilsener mal gearbeitet.
Ach, guck.
Und in den 90ern ist es
in
ja
Duisburg
so gewesen, dass
direkt,
du, ja. Richtig, in Duisburg. Der war da und war im Außendienst, und der da gab es dann halt Freikarten, ne? Weil es war ja damals gang und gäbe, dass mehrere Biersponsoren in Stadien geworben haben. Da war es ja gar nicht mal nur einer, sondern da hast du manchmal 2, 3, 4 Biersponsoren gehabt. Und einer davon war damals König Pilsener. Ja, und über die Karten dann, damals sind wir dann nach Leverkusen gekommen und da bin ich dann auch immer beigeblieben. Also deswegen ist es auch immer so ein bisschen so dieses Thema Bier und Fußball. Nicht nur jetzt, wenn man dann halt mal im Block steht und sich einzwitschert, sondern ja, dass das auch immer irgendwie so Teil meiner Fußball-Fan-Historie so ein bisschen ist und man dann schon so ein bisschen nostalgisch wird. Bei so einem Thema dann auch irgendwie total bescheuert, aber ist
halt so. Ist halt so, gehört mit dazu. Bierchen, Bratwurst, Fußball ist noch die gute alte heile Welt, auch wenn sie damals schon nicht heile war.
Gut. Ja, richtig.
Ja, und das ist die perfekte Überleitung. Und zwar ist es ja so, dass aufgrund der aktuellen Situation beim VfL Wolfsburg ganz Fußball-Deutschland die Häme kübelweise über uns momentan herunterschüttet, möchte ich mal sagen. Und dann am Ende des Tages auch gar nicht offensichtlich abwarten kann, dass der VfL Wolfsburg endlich absteigt. Ich frag's jetzt mal neutral. Hättest du dir träumen lassen, dass wenn wir mal miteinander reden, dass es darum gehen könnte, dass der VfL Wolfsburg nicht mehr in der ersten Bundesliga spielt?
Wenn ich ehrlich bin, leider ja.
Ach echt? Okay, ja, okay. Ich dachte, jetzt kommt was anderes. Aber
nein, aber nicht, weil ich das will. Im Gegenteil. Also ich denke, es ist ja dokumentiert, dass ich ja auch eine gute Verbindung zum VfL Wolfsburg habe. Jetzt nicht nur durch dich, sondern eben auch durch meinen Vater, durch viele Male, die wir dann auch mit einigen alten Recken von euch auch unterwegs waren. Also Spielern, Roy Präger, Frank Greiner, Holger Ballwanz und Co. Es ist aber so, dass natürlich irgendwo ein Stück weit diese Gesamtgemengelage bei euch im Club fast schon danach geschrien hat, dass es irgendwann mal leider passieren muss. Ja, sei es durch Menschen, die an Führungsebenen hingen, an denen sie nicht hätten hängen sollen, und komische Entscheidungen in Sachen Trainer- und Kaderzusammenstellung vielleicht. Deswegen leider ja. Also es ist halt wirklich nicht, dass ich es will, aber ich habe es immer mal wieder befürchtet, dass der Tag kommen könnte, wo es dann irgendwann nicht mehr zu retten ist. Gleichwohl, ja, bin ich jetzt nicht einer, der Häme über den VfL Wolfsburg auskübelt, sondern jemand, der sagt, am Ende, glaube ich, wird sich da die grundsätzliche Qualität schon durchsetzen. Aber es war leider so ein bisschen wie bei vielen anderen großen Clubs, wie man so schön sagt, diese ganzen Traditionsvereine, die es ja auch irgendwann mal geschafft haben, sich abzuschaffen in der Bundesliga. Vielleicht nur, ich will nicht sagen, eine Frage der Zeit, aber schon eine Frage des, wird es irgendwann mal so weit kommen? Und da hatte ich Wolfsburg leider auch
auf dem Zettel,
im Hinterkopf immer. Mhm. Ja, leider ja, wirklich.
Mhm, ja. Naja, ich fände es natürlich sehr bedauerlich, weil wir ja als Erste den einzig wahren El Plastico ausgerufen haben.
Ja,
damals,
richtig.
Ja, vor 10 Jahren. Ja. Also, weil das ja dieses Plastikclub-Image, was ja mit der Realität relativ wenig tatsächlich zu tun hat, da irgendwo so auf den Sack ging, das war es einfach mal mit Humor irgendwann mal genommen haben. Und natürlich, lustigerweise, ja, wie es dann die anderen hier, die Hoffenheimer und Leipzigs dieser Welt, dann übernommen haben, sozusagen. Aber gut, aber ja, also mir würde es natürlich, also nicht nur die Bundesliga massivst fehlen, sondern natürlich auch die Spiele gegen Bayern 04 Leverkusen, die waren ja durchaus immer durchaus attraktiv. Ja, wenn du sagst, du hast ja schon ein paar Dinge da skizziert, wie würden das bei euch in der Ecke, also so auch so Rheinland etc., also im tiefen Westen sozusagen, wie würden das da diskutiert, die Situation beim VfL? Ist das eher so, dass sagen, naja gut, irgendwie werden wir uns schon irgendwie retten, so, da passiert irgendwas? Oder wie wird denn da geguckt generell? Wie ist denn da so die Stimmung? Weil ich ja auch immer gerne mal von außerhalb den Blick gerne schärfen möchte, wie so der VfL Wolfsburg gesehen wird.
Wenn ich ehrlich bin, wird gar nicht so viel darüber geredet. Also Wolfsburg ist immer so ein bisschen in diese Ecke gerutscht, ist eigentlich den meisten egal, was mit denen passiert. Wenn man mit Leuten darüber redet und aktiv darüber redet, im Blog oder sowas, ist es halt wirklich so ein, wie kann das sein? Ganz häufig. Also wie ist das möglich, mit so einem Kader so tief da reinzurutschen und vom Gefühl her auch da nicht rauszukommen? Bei einigen ist es dann die Häme, die kommt, und anderen ist es halt komplett Wurst. Ne? Die sagen, ja gut, wenn sie absteigen, steigen sie halt ab. So, das ist so die Dreiteilung vielleicht. Ja, es ist schwer. Es ist wirklich schwer zu greifen. Es ist wirklich mehr oder weniger so eine Wolfsburg, ja, ob sie da sind oder nicht, ist uns eigentlich egal.
Mhm. jetzt spielen wir nun mal noch mindestens einmal in der Bundesliga noch gegeneinander am kommenden Samstag. Jetzt in der Länderspielpause hat sich da bei euch, ich sag mal, was Zwingendes getan, was ja Auswirkungen auf den Samstag hätte. Es sind immer so, man zählt ja dann immer so seine Schäfchen, ob sie alle unverletzt wiederkommen von den Nationalmannschaften. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, hier, das ist jetzt sozusagen hat uns über die Länderspielpause beschäftigt?
Also wir haben uns ja jetzt am Dienstagnachmittag zusammengefunden und bis jetzt habe ich noch nichts gehört, dass sich ein Spieler verletzt hat. Also ich klopfe dreimal auf Holz und hoffe, dass das auch so bleibt.
Ja, und müsst dann ja wahrscheinlich eine Scharte auswetzen. Ne? Also ihr habt ja, das ist selten vorgekommen, dass ihr mal einen 2-0-Vorsprung nicht ins Ziel gebracht habt. Letztes Spiel in Heidenheim gegen Tabellenletzten, auswärts zugegebenermaßen, aber dann 3-3 am Ende und ein 2-0 verspielt. Hast du dir da verwundert die Augen gerieben oder ist das bei euch ja aufgrund insbesondere auch der Absturz, will ich nicht sagen, aber der Leistung in der Rückrunde, die jetzt schlechter war als in der Vorrunde, ist das überraschend für dich oder ist das quasi folgerichtig? Wie siehst du es?
Aktuell ist das eine ganz, ganz komische Situation bei uns in Leverkusen, natürlich auf einer ganz anderen Ebene, als es bei euch der Fall ist. Deswegen ist es immer so ein bisschen das eigene Drama, was man beschreibt. Also nicht falsch verstehen an alle, die das jetzt hören. Es ist schon ärgerlich, weil bei uns ist es ja noch mal mehr der Fall, dass der Kader eigentlich in der Lage sein muss, ziemlich deutlich in den Top 4 auch zu stehen. Und jetzt sind wir da in diesem Kampf, dem wir ja auch irgendwo bestehen müssen. Und wir brauchen die Champions League auch, um die Pläne, die man hat im Verein, auch weiterführen zu können, nochmal in den nächsten 1-2 Jahren oben anzugreifen. Deshalb ist das, was in Heidenheim passiert ist, hat auf jeden Fall mal an Kasper Jöhmend extrem gerüttelt. Wahrscheinlich mehr von außen als von innen. Zumindest ist es das, was Simon Rolfes uns nach außen hin so transportiert hat. Gleichwohl hat das für viel, viel Stirnrunzeln gesorgt, wie man in Heidenheim ein 2-0 so abgeben kann, weil das war schon wirklich zeitweise blamabel in der zweiten Halbzeit. Wir haben das noch im Beipod sehr ausführlich besprochen, dass eine spielerische Entwicklung unter Jöhmend jetzt auch nicht so erkennbar ist. Man muss vielleicht sogar ehrlicherweise sagen, es ist eine Rückentwicklung, wenn man das mit der Hinrunde vergleicht, wie du ja auch schon festgestellt hast. Mhm. Deshalb ist es eigentlich undankbar, jetzt gegen euch zu spielen, weil, ich sag mal, danach spielen wir halt in Dortmund. Ich glaube, ich hätte tendenziell jetzt lieber Dortmund schon gehabt, weil du dann nochmal auf eine andere Weise gefordert bist. Ich weiß, Spiele gegen euch sind auch in Leverkusen nicht immer eine große Freude für uns gewesen, auch wenn die Bilanz da besser aussieht für uns. Aber Hacking weiß auch, wie Leverkusen zu bespielen ist. Ne? Das ist vielleicht auch ein Vorteil für euch. Weil
höre ich da leichten Respekt? Ich dachte, jetzt werden hier die 3 Punkte werden fest eingeplant da für euch.
Was heißt Respekt? Das heißt Respekt. Ich weiß, wie ich meine Mannschaft einzuschätzen habe aktuell. Okay. Und das ist irgendwie alles andere als stabil. So von den Möglichkeiten her weiß man, was Leverkusen kann, aber von der Umsetzung ist das nicht immer so gut. Also wenn Wolfsburg das Spiel gegen Heidenheim sich nochmal angeguckt hat in der Videoanalyse und so ein paar Facetten daraus mitnimmt. Du, also ich würde nicht...
Würdest nicht sagen, da geht nichts?
Nö, also okay. ganz ehrlich nicht, weil ja. wir sind in so einer Phase, da kannst du halt auch mal gegen so Gegner von unten doof aussehen und auf einmal ist es dann nicht ein 3-3, sondern ein doofes 1-2 oder 0-1. Ne? Also Das ist halt die Realität. Und deswegen hätte ich lieber jetzt gegen Dortmund gespielt als gegen Wolfsburg.
Ah, okay. Ja, Heimtabelle seit der 7., Auswärtstabelle seit der 4. Warum tut ihr euch denn dann zu Hause schwerer als auswärts?
Ich weiß gar nicht, ob es mal so viel schwerer ist. Wir haben halt auch Spiele doof hergegeben, ne? Auch zu Hause. Es sind so Siege, die du eigentlich hättest einfahren müssen, aus denen unentschieden geworden sind. Die Niederlagen, gut, es ist natürlich irgendwo auch der normale Lauf im Fußball, dass du die Spiele hast. Wir hatten halt oft auch kein Spielglück. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass wir uns nicht schwerer oder leichter tun zu Hause, als es auswärts der Fall ist. Es ist halt manchmal eine Verkettung blöder Umstände und manchmal eigene Dummheit, die dazu geführt hat, dass sie die Punkte da fehlen.
Mhm. Gut, immerhin schon 4 Punkte Rückstand auf den 5. Ne? Das ist ja. Also mit Hoffenheim. Aber Leipzig hat also auch 4 Punkte auf den 4. Also da ist jetzt noch nichts aussichtslos, sagen wir es mal
Nein.
So. Wenn du die Entwicklung, ihr habt ja auch eine Trainerdiskussion und Entlassung gehabt und so weiter. Und nach Xabi Alonso wurde es ja dann auch zwischenzeitlich mal unruhig. Ihr habt einige Leistungsträger verloren. Klar, so eine Meisterschaft lässt sich, oder so ein Double lässt sich ja, glaube ich, nicht einfach so programmieren und mal locker wiederholen, so ungefähr. Wie siehst du denn Bayer 04 Leverkusen insgesamt aufgestellt? Also du hast ja schon so ein paar von den internationalen Ambitionen da erzählt und wie man sich da vereinsmäßig ja dann ja orientieren will und so weiter und so fort. Wie sieht denn das aus bei Bayer 04 insgesamt?
Ich finde meine Begriffe nach wie vor gut. Die Ambitionen werden hochgehalten von Fernando Caro und Simon Rolfes. Es werden klare Ziele genannt. Fernando Caro hat das ja gesagt. In 2 Jahren will man wieder auf dem Stand sein, auch um eine Meisterschaft spielen zu können. Nur dafür braucht es gewisse Parameter. In dem Fall ist es die Champions League, um gewisse Spieler zu halten, die den Verein verlassen könnten. Auch wichtige Leistungsträger, aber auch einen Pull-Faktor zu haben, Spieler zu bekommen, die dich in diese Rolle, in diese Sphären wieder spielen können. Und du hast schon recht. Du kannst keine Meisterschaft, kein Double planen. Also manchmal kommt man ja auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zu so einem Titel. Nur ich glaube, dass in Leverkusen die grundsätzliche Aufstellung des Vereins in ihren Ambitionen, und wir haben ja auch schon hier im Wölferadio vor Jahren, als Rudi Völler noch da war,
ja,
gesprochen,
ich erinnere mich, ja.
dass mir genau das gefehlt hat. Ne? Dass es immer genau mein Ansinnen war und ich auch dahinter stehe, dass ich sage, in Leverkusen kannst du sowas erreichen. Du musst es halt von oben fühlen, ja, und das fühle ich. Jetzt ist halt die Entscheidung im Sommer zu treffen, glaube ich, ob man mit dem Trainer weitermacht oder ob man sich da auch neu orientiert. Das wird ein Thema bleiben. Dem muss man sich auch offen gegenüberstellen, weil das wird auch eine Position sein, die dafür sorgen wird, gewisse Spieler zu halten, gewisse Spieler zu bekommen. Aber ich bin nach wie vor sehr, sehr optimistisch, dass wir mit dieser Führungsetage, mit der Art und Weise, wie der Kader gestaltet wird, auch wieder oben angreifen können. Also ich habe Blut geleckt und ich sehe noch nicht ein, von meinen eigenen Ambitionen zurückzuweichen, und ich sehe auch eine Vereinsführung, die mir diese Ambitionen auch an die Hand gibt, und deswegen bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt, dass trotz einem kleinen Loch, und wir sprechen immer noch über ein Luxusloch, ne? Wenn du jetzt ein paar Spieltage vor Schluss
eure Position würde ich mit Kusshand würde ich die nehmen.
Eben, das ist es halt. Das meine ich ja immer mit. Du siehst es immer in Relation. Mhm. Ne? Du siehst es immer in Relation zu dem, was andere Vereine haben, ist es halt nicht vergleichbar in den allermeisten Fällen. Und trotzdem bin ich bei dir. Aussichtslos ist das nicht, dass wir nicht doch Champions League spielen. Du musst halt jetzt deine Punkte holen. Das beginnt idealerweise gegen euch und gegen Dortmund weiter, dann hast du schon mal eine gute Basis geschaffen. Aber du musst auch weiterdenken als jetzt über diese paar Spiele in der Bundesliga hinaus, klar.
Würde mich auch noch mal interessieren, wenn du so Länderspiel dann halt guckst und siehst dann Florian Wirtz, der macht da 2 Butzen, 2 Assists und so weiter. Ist es dann scheiße, der hat mal bei uns gespielt, oder geil, der hat mal bei uns gespielt?
Wie ist es bei mir ist es immer ein geil, der hat mal bei uns gespielt. Das habe ich auch bei Kai Havertz zum Beispiel.
Der kommt ja auch daher.
Ja, passend halt zu Simon Rolfes im Doppelpass letztens, der ja die Rückkehr von Julian Brandt kategorisch ausgeschlossen hat, was ich sehr, sehr gut fand, aber dagegen halt gesagt hat, es gibt 2 Spieler, bei denen wird man immer überlegen. Das sind Kai Havertz und Florian Wirtz. Also da kriege ich immer ein bisschen Herzklopfen, wenn ich die beiden spielen sehe, auch als Havertz jetzt zuletzt mit Arsenal bei uns gespielt hat in der Champions League. Das sind dann so Momente, da freut man sich ja auch. Ne? Man hat die Jungs auch auf dem Trikot hier im Schrank hängen und so. Das sind halt Jungs, die es über Leverkusen dann in die Welt geschafft haben. Da ist man dann stolz drauf.
Ja, klar. Das würde dann ähnlich bei mir sein, wenn wir gegen Edin Dzeko in der Relegation spielen sollten. Sollte in die Relegation kommen. Nein, Spaß beiseite, das wollen wir natürlich letztendlich nicht. Letzte Frage, Kevin. Wie geht's denn aus am Samstag? Was glaubst du denn? Wenn du sagst, für uns ist was drin.
Wir gewinnen 3-2. Es wird ein enges Spiel, aber ich befürchte, es wird ein Leverkusen-Moment für euch geben.
Kann man nicht sagen, dass man die Punkte eingeplant hat. Wir werden es beobachten, weil ich auch live vor Ort sein werde. Und dann werden wir mal wieder ein kleines Wiedersehen feiern. Weil dann mal ein kleines Foto für Instagram irgendwie abfrühstücken. Ne? Dann sehen wir uns am Samstag. Ich freue mich schon, den alten Kevin mal wieder in Farbe und live zu sehen.
Ich freue mich auch schon sehr auf dich und ich drücke wirklich allen Wolfsburg-Fans die Daumen. Ich hoffe, dass ihr drin bleibt, ist meine ganz persönliche Meinung. Und wenn es über die Relegation ist, ist es über die Relegation. Ist ja nicht, dass ihr das nicht schon mal durchgemacht habt.
Ja, vielen Dank. Ja, das war das Kombinationsspiel mit Kevin Scheuren, unserem Experten für Bayer Leverkusen. Und wir werden das Ganze natürlich auch ja genau dann am Samstag begleiten. Hatte ich vorhin schon gesagt im Gespräch mit Malte, Wölfe Radio Arena Live, 15.15 Uhr sind wir im Einsatz. Schaltet gerne rein, wenn ihr es nicht nach Leverkusen schafft, über die VfL-App oder auch über wölferadio.de. Ja, heißes Thema nach wie vor, alles emotional. Und wir hoffen natürlich, dass nach wie vor, dass unser VfL irgendwie die Klasse hält. Und ja, ob so weit kommt, das natürlich hier auch im Podcast. Ja, in der nächsten Woche ist, glaube ich, Dennis Lindner wieder dran, wenn ich mich da richtig entsinne. Und ansonsten wisst ihr, was ich sage am Ende des Gesprächs oder der Sendung. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du, immer nur du, immer nur du. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Immer nur du, immer nur du.